Hallo liebe Hörer zur 118. Folge der Videospielfreunde, euer Podcast des Chaos und heute natürlich auch wieder mit Niveau und viel mehr Spaß als sonst, weil ich bin wieder da und begrüße den Carsten und den Chris an meiner Seite.
Hallo. Schönen guten Abend.
Ja, da ich die letzte Folge nicht gehört habe,
schäm dich.
Schande über mein Haupt, es tut mir wirklich leid. Ich wollte sie hören, aber ich habe keine Zeit gefunden, weil ich so unglaublich viel arbeiten musste, was fast gelogen ist. holt mich doch mal ab, worum es letzte Woche geht. Würdet ihr das noch mal kurz tun? Ja, es waren so viele Themen. Ich habe nur so EA und holt mich doch kurz ab.
Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen über EA gesprochen, weil EA mal wieder eine wahnsinnig tolle Idee hatte, nicht bei einer Alpha-Version von dem Spiel schon den Ingame-Shop zu testen, um den Leuten echtes Geld aus der Tasche zu ziehen für ein Spiel, wo man gar nicht sicher ist, dass es überhaupt erscheint am Ende. Also ein typischer EA-Move wieder.
Eigentlich geil. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie keine Ahnung, Early Access, nur dass du da halt den Shop ausprobierst.
Ja, ist ja im Grunde auch sowas. Also ein Spiel gibt's auch dazu, aber es gibt halt natürlich auch diesen Shop jetzt. Und wir haben uns ein bisschen über Command & Conquer unterhalten, weil es da ja so wieder eine weitere kostenlose Alternative gibt und auch was Positives zu EA, nämlich dass EA also mehr oder minder positiv, damit haben die so gesehen Command & Conquer begraben, weil die haben den Programmcode für die Originalteile halt rausgegeben.
Okay, aber es würde doch theoretisch bedeuten, ich weiß, ihr habt wahrscheinlich letzte Woche darüber gesprochen, ich höre es auch nochmal nach, versprochen, das würde doch dafür bedeuten, dass eigentlich jetzt für Modder und Community alles offen steht, oder?
Ja, aber EA keinen Bock mehr auf Command & Conquer hat.
Genau. Das war so die Fußnote der Fans war, juhu, jetzt können wir dran rumschrauben und es ist nicht mehr verboten. Ne? Wir haben den Source Code offengelegt, aber andererseits bedeutet das von der Firmensicht aus gesehen, damit ist kein Geld mehr zu machen. Und wenn EA etwas verschenkt,
sollte man sich Gedanken machen.
Die haben das halt interpretiert als die Marke ist tot für EA.
Aber es ist ein schöner Aufhänger. Ihr merkt schon, wir fallen heute so ein bisschen aus dem Rahmen, aber ich habe jetzt auch so ein paar Quatschthemen dabei, also Quatsch im Sinne von unterhalten. Würde das mal direkt als Aufhänger nehmen an euch. Jetzt ist ja Command & Conquer bei EA dann offensichtlich die Marke oder das Genre nicht mehr so extrem beliebt. Blizzard hat gerade angekündigt, nächstes Jahr wieder eine BlizzCon zu machen mit einem neuen, starken, alten, keine Ahnung. Stellt euch mal vor, die würden mal wieder ein gutes StarCraft rausbringen. Also wisst ihr, was ich meine? Das wäre doch mal cool.
Nee. Warum? Also ich bin jetzt nicht so der StarCraft-Fan, deswegen, aber für die Fans wäre das natürlich dann wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag.
Ich würde es begrüßen, wenn sie einfach mal eine komplett neue IP, aber mit der gleichen Sorgfalt wie die alten Titel.
Ob das nochmal passieren wird?
Ja, das ist ja gerade mein Problem, dieses ewig generische Gleichbleibende. Selbst wenn die Qualität noch stimmt, irgendwann hast du es halt 30 mal gesehen und die x-tausendste Fortsetzung, selbst von einem guten StarCraft.
Was ich bei Blizzard vor allen Dingen super schade finde, ist, dass für mich Blizzard immer ein Studio oder eine Firma war, die einfach für eine extreme Qualität und irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, der Porsche unter den Videospielfirmen war. Und da ist halt einfach nur noch Ranz irgendwie rausgekommen irgendwie. Ne? Das ist alles, was sie gemacht haben, halbgar. Dann waren sie für mich auch in dieser ganzen Crunch-Thematik, Arbeitszeit, bla bla bla. Ich meine, wir wissen alle nicht, was da genau passiert ist in Amerika. Und ich möchte auch nicht wissen, wie ein Autowäscher oder McDonalds-Mitarbeiter in Amerika behandelt wird. Also das ist ja eine andere Art von Umgang mit Mitarbeitern im Vergleich zu uns. Aber ich fand halt, Blizzard wurde halt so wie die extreme Sau durchs Dorf getrieben. Und wenn du siehst, wie viele Studios jetzt zugemacht haben und Leute ihren Job verloren haben, irgendwie fühlt sich alles komisch und falsch an.
Ich glaube, bei EA war der Aufschrei so groß, bei Blizzard war der Aufschrei so groß, weil es war halt Blizzard, ne?
Ja, genau, das meine ich damit.
Und es war halt eines so der ersten Studios, wo das so wirklich groß rauskam. Im Nachfolge sind ja noch bei vielen anderen Studios das ja dann noch bekannt geworden, dass es halt diese extreme Crunch-Time und sowas gab.
Aber verwundert uns das? Ich meine, jetzt mal ganz offen gesprochen, ihr beide seid in der IT eingesetzt. Ihr beide hattet in den letzten Monaten wirklich krasse Fälle, die auf den Firmen eingesetzt ist. Hat da einer gesagt, hey, ach komm, dann mach 9-to-5 und ist okay, wir kümmern uns morgen weiter darum?
Nö.
Ja, siehst du?
Die Frage ist halt da, gut, in beiden Fällen gibt es irgendwie einen wirtschaftlichen Stillstand, wenn die IT nicht mehr arbeitet. Bei den anderen ist es, wenn der Programmierer nicht arbeitet, kommt das Spiel nicht raus und dann gibt es auch wieder ein Loch in der Kasse, in Anführungszeichen ein Loch in der Kasse, ja. Wobei das mit dem Crunch auch ein bisschen, naja, es ist differenzierter zu sehen, glaube ich, weil in der heutigen Zeit halt die Leute ein bisschen, ja, das Fingerspitzengefühl für solche Sachen ist halt ein anderes mittlerweile, ja, dass so Ungerechtigkeit in der Arbeitswelt oder auch, was weiß ich, irgendwelche, ne, Sexismus, so, irgendwelche Verfehlungen sozialer Art, das taucht heute mehr auf. Das finde ich auch gut, dass das mehr Beachtung findet. Aber machen wir uns nichts vor, so etwas wie ein Crunch gab es schon immer. Und ich habe letztens erst wieder bei einem anderen Podcast das Thema gehabt, dass halt natürlich die Helden immer gefeiert werden. Und dann war es egal, ob es einen Crunch gab oder nicht. Also es gibt Entwicklungsgeschichten von Spielen, die wir alle lieben. Da haben die Leute unterm Schreibtisch geschlafen und ihre Familien irgendwie 2 Jahre, 3 Jahre nicht gesehen. Aber das Ergebnis war ein Spiel, was heute irgendwie in aller Munde ist und da redet keine Sau mehr darüber. Und selbst die Leute, die den Crunch ertragen mussten, blicken dann mit so einem, ja, war ja alles nicht so schlimm, weil das Ergebnis hat ja gestimmt, drauf zurück. Ne? Und das relativiert das Ganze dann wieder, obwohl das genauso schlimmer Crunch ist, der dann angesetzt worden ist von der Geschäftsführung, wie es wahrscheinlich auch andere große Firmen heutzutage machen. Nur die sind halt jetzt in einer Zeit, wo halt nun mal sowas immer sehr stark unterm Radar ist, ne, wenn sowas passiert.
Ich finde da die Betrachtungsweise auch so ein bisschen schwierig. Wir reden da von großen Multimedia-Konzernen, wo auch wirklich Entwickler sitzen, die sicherlich keinen schlechten Arbeitsplatz haben, die sicherlich auch gut entlohnt werden. Jetzt nicht alle, aber machen wir uns nichts vor, da wird sicherlich gutes Geld gezahlt werden, wenn auf dem anderen Teil der Welt die Leute mit gutem Gewissen bei Schein und Temo und was weiß ich wo einkaufen, wo die Leute auch unterm Schreibtisch leben. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt hochgekochte Hysterie immer dabei. Also, naja.
Das ist, würde ich auch sagen, das ist immer schwierig. Man sollte halt dann nicht mit zweierlei, dreierlei Maß messen.
Ja, und das also, machen wir ja gerne als Menschen. Ist ja einfach genau so. Also von daher.
Ich verwehr mich irgendwelchen großen Online-Versandhäusern, weil Jeff Bezos ein Arschloch ist, irgendwie wirtschaftlich gesehen.
In den Weltraum.
Genau, und irgendwie menschlich wahrscheinlich auch anscheinend. Dann bestelle ich da nicht mehr. Dann musst du aber auch wieder anfangen, nur noch lokal irgendwo dein Kaufhaus irgendwie zu unterstützen, damit die Miete noch zahlen können. Wenn du dann anfängst, halt parallel irgendwie in China zu kaufen, bei Temu, hast du
ist
halt...
Ist ja noch schlimmer.
Ist halt, ne, die Bilanz halt genauso schlecht.
Also, und das Kaufhaus
machen wir uns so, wenn Karstadt zu. Und Karstadt knechtet auch die Leute und hat die geknechtet und hat die rausgeschmissen. Die haben es 15 Jahre nicht geschafft, einen vernünftigen Online-Store hinzuknallen.
Ja, Karstadt hat viel zu hohe Gehälter gezahlt an die
Mitarbeiter. Karstadt ist ein Scheißladen gewesen. Ganz ehrlich, die ganzen Rettungsgelder, wir knallen gerade echt durch die Themen durch, aber so ist es nun mal am Stammtisch. Fehlt jetzt gerade nur das leckere Gezapfte. Da ist es doch jetzt nachweislich auch, dass der Benke und so einfach nur an die Steuergelder und an die Subventionen ran wollte, an die Immobilien. Das brauchte er.
Der ist ja sowieso ein Penner
gewesen. Entschuldigung, Chris, ich glaube, wenn du es gut aufgestellt hättest, du hättest vor 10 Jahren Karstadt.de mit dem Online-Präsenz aufgebaut, ich schwöre dir, du wärst so reich geworden, weil jeder deutsche Karstadt ist so eingeprägt bei so vielen Menschen. Aber das war halt nicht die Intention dahinter, ne? Das wollte eigentlich.
Die haben halt gesagt, es bleibt alles so, wie es ist. Und dass es nicht funktioniert, wissen wir ja. Also es gibt ja viele Geschäfte auch, die in der Zwischenzeit Online-Markt, Online-Handel betreiben und nur deswegen sind die noch da.
Genau.
Ohne die wird es die Geschäfte wahrscheinlich schon lange nicht mehr geben.
Habe ich noch eine kleine nette Anekdote zu. Mein Vater war Zeit seines Lebens, also er lebt noch, aber er war auf jeden Fall immer in einer Firma beschäftigt, die, naja, sagen wir mal, heutzutage würde man sagen, Merchandise oder das Drumherum für Autohäuser vertrieben hat. Das heißt, die hatten eine Riesendruckerei in Gummersbach und haben da, was weiß ich, wenn du Autohaus Müller will seine Nummernschild, wie heißt das, Rahmen bedrucken lassen. Oder du
kriegst einen
Kugelschreiber mit. Oder du kriegst... was weiß ich nicht mit. Das haben die alles gemacht, auch schön, ne, dann schon mit einer, wie gesagt, mit einer richtig großen Druckerei und so weiter. Und er hat da den Vertrieb irgendwie geleitet und die haben dann jedes Jahr so wirklich telefonbuchdicke Kataloge an die Kunden rausgeschickt. Und kurz bevor er in Rente gegangen ist, hat er noch ein bisschen irgendwie quasi sein Wissen da noch 2, 3 Jahre weiter irgendwie vermittelt und über die Rente hinausgearbeitet und hat noch gesagt, Leute, ich bin alt und habe vom Internet nicht so richtig Ahnung, aber wenn ihr jetzt nicht zuseht, dass ihr da marktfähig werdet und euch eine Webseite macht und diese Kataloge endlich in die Tonne kloppt, dann werdet ihr hier untergehen. Mit den Worten ist er gegangen und ich glaube, 3 Monate danach hat irgendwie so ein Junior-Erbe des ursprünglichen Firmeninhabers hat dann gesagt, weißt du was, auf die Kacke habe ich gar keinen Bock mehr, ihr habt eh alle verrafft, ich vertick die ganze Scheiße jetzt. Und dann war das Ding passé. Und das war, ich weiß nicht, wie lange das existiert hat. Also das war auch so ein Klassiker von wegen, nein, nein, das haben wir immer schon so gemacht.
Ja, ja, genau.
Und die Kunden wollen diesen Katalog. Mm, ja. Schwierig.
Also nostalgiemäßig, so manchmal denke ich mir, so ein Otto-Katalog oder Quelle-Katalog, ihr kennt ihn alle noch, wenn der auf dem, ja, wenn der vor Weihnachten irgendwo im Wohnzimmer lag und du hast dich durch diese 5 bis 12 Seiten Spielzeuge durchgeblättert und hast dir da die Sachen ausgeschnitten. Es war schon toll, aber.
Und irgendwie hat jeder Haushalt diesen Katalog gehabt.
Ja, ja, natürlich, der Otto-Katalog, das ist ja auch
ein Otto
auch
und eine, Quelle. Und Neckermann früher noch.
Ja, genau. Aber die Zeiten sind halt vorbei. Das beste Beispiel finde ich immer noch, ich kann mich daran erinnern, dass ich bei meinen Großeltern immer war und wenn wir Urlaub gebucht haben fürs nächste Jahr, hat man immer beim Tourismusverband angerufen und die haben einem immer Kataloge geschickt oder auch Fernreisen. Und da hast du die durchgeblättert und da war so ein Hotel oder eine Ferienwohnung drin mit 2, 3 Bildern und so einer kleinen Tabelle, was wo kostet und dann hat man da angerufen und Kreuzchen gemacht und heutzutage wisst ihr selber, wie Ferienwohnung buchen geht. Du kannst dich vor Angebot kaum retten. Du bist vor Bildern und Emotionen und Eindrücken komplett erschlagen und wägst auf 3 Euro ab, aber das war halt früher so nicht. Dann hast du halt 3 Dinger daraus gesucht und hast die erste angerufen und wenn die gesagt hat, oh, der Zeitraum ist noch frei, dann buchen wir das. Und hast du einen Vertrag nach Hause geschickt bekommen per Post. Das war auch irgendwie, es war halt alles langsamer, entschleunigter irgendwie, so ein bisschen.
Das stimmt. Wo wir da gerade wieder bei sind, das hat gerade auch wieder so eine Kernerinnerung getriggert. Ich finde es immer gut, wenn es im Internet wirklich Archive von allem gibt. Und es gibt ja teilweise Leute, die irgendwie es geschafft haben, alte, da sind wir wieder Phobis oder was gab es noch, Comtech-Prospekte oder Promarkt-Prospekte irgendwie einzuscannen. Und dann sieht man auf einmal so diesen Traum-PC, den man als Kind gerne in den 90ern gehabt hatte. Und ich finde, könnt ihr sagen, was ihr wollt, die Produktpräsentation auf so einer Seite wie Amazon oder so, die ist, obwohl sie alles quasi mir zeigt, was ich wissen muss als Kunde, immer noch sehr nüchtern. Ich fand damals so ein Prospekt, da hat sich noch einer Gedanken gemacht, wie er diesen Tower arrangiert und hier der Nani-PC und meinetwegen hat man da noch irgendwelche, naja, fürs eigentliche Darstellen des Produkts nicht wichtige Nippes irgendwie noch ins Bild reingeschmissen, damit das alles noch ein bisschen atmosphärischer wirkte. Ja. Und wenn man da so als kleines Kind oder als Jugendlicher dann davor saß und sich gedacht hat, boah, 2000, 3000 Mark für das Quad-Speed-Laufwerk und was weiß ich nicht, ein 14-Zoll-Röhrenmonitor, das hatte schon irgendwie so andere Art von Vorfreude, weil man eben, heutzutage ist das Angebot massiv und du hast nicht mehr diesen Spaß am Entdecken. So, das ist das, was verloren gegangen ist, finde ich, bei dieser ganzen Katalogkultur, wenn wir jetzt zu dem Thema irgendwie
übergeswitcht sind. Mochte früher die Mediamarkt-Prospekte auch, weil da war immer auf der ersten Seite diesen Highlight oder das Highlight-Produkt, so mit so einer riesigen Hintergrund-Untermalung, da stand da so in 3D riesengroß und das hat dich sofort angesprochen, hast die Seite aufgeschlagen, da war da irgendwie das gleiche Produkt von einer anderen Firma und oder anderen Firmen noch 10 Mal, das hatte ich gar nicht so angesprochen, aber dieses Ding vorne, dann fetter 799 Euro, weil da, irgendwie, das war schon gut, also Werbung, haptische Werbung hat schon seinen Reiz gehabt.
Ja, das Kopfprodukt, genau. Das war dann mal der Aufhänger letztendlich, um in diesen Prospekt zu gucken oder sogar auch in den Laden zu gehen dann.
Ja, total.
Ja, früher war das
Vogelangebot.
Ne? Ja, genau. Früher war halt der Wow-Effekt größer, vieles. Vor allem du ja auch dann Sachen gesehen hast, die du in deinem Leben vorher noch nie gesehen hast, weil dann plötzlich du den Mediamarkt-Prospekt vor dir hattest und dann hast du da plötzlich einen 55 Zoll Plasmafernseher gesehen und hast gedacht, oh mein Gott, wie kann sowas existieren?
Ja, oder fährst danach mit deinem kompletten Zivildienstgeld dahin und kaufst dir für 3.299 Euro.
Das war
Euro schon mal, ja. So ein Ding, weil dir irgendeiner bei Unity Media gesagt hat, ja, da kommt HDTV. Es kam in unserer ganzen WG-Zeit kein einziger HD-Sender.
Nee.
Und PlayStation sah auch kacke aus.
Ja, alles über SCART sah ja kacke aus. Weil wir einfach nicht die passenden SCART-Kabel hatten. Heute sind wir schlauer, heute wissen wir, dass es gute SCART-Kabel gibt, aber früher waren wir dumm.
Mal die günstigen gekauft aus dem Aldi.
Mal viel schlimmer. So. Wir haben die glorreiche Idee gehabt, weil die PlayStation ans Sofa zu stellen und dann mit einem SCART-Verlängerungskabel, das dann einmal quer durchs Wohnzimmer ging.
Das haben Signale immer sehr gerne.
Das haben Signale sehr gerne gehabt, weil dann waren immer so Querstreifen da drin, die da manchmal so durchgingen. Aber hey, dadurch waren die Controller direkt am Mann und wir mussten nicht so nah an dem Fernseher sitzen, weil der doch sehr groß war, dieser Fernseher. Das war schon eine lustige Sache.
Und die PlayStation 2 hatte halt noch Kabelcontroller.
Ja, und wir waren natürlich nicht in der Lage, dann vielleicht Verlängerungskabel für die Controller zu kaufen oder sowas. Nein, nein, wir haben dann direkt die PlayStation nach vorne ins Sofa gestellt und das SCART-Kabel verlängert. Das war für uns die logische Wahl.
Tatsächlich gab es, glaube ich, bei Saturn auch gar keine Verlängerungskabel für Controller.
Wahrscheinlich gab es die da auch wirklich nicht. Irgendwo gab es die bestimmt, aber garantiert nicht bei denen, ja. Da hätte man vielleicht, es gab ja keine wirklichen Videospielfachhandel. Es waren dann wirklich Computer, Game Store, aber ich glaube, EB Games gab es damals noch
nicht. Nee, EB Games gab es nicht. Wir hatten damals in Essen Schauland.
Genau, Schauland.
Schauland, ja.
Da gab es so einen kleinen Videospielladen da unten auf der Vierhofer Straße, den wir aber nie besucht haben.
Ah, der war immer so komisch.
Ja, ja. Medien, Videotheken waren natürlich ein riesiger Anlaufpunkt für uns.
Ja, genau. Das hat natürlich niemand von uns gemacht, aber das dann die Spiele dann ausgeliehen, kopiert und wieder zurückgegeben.
Ja gut, ist halt so PC-Spieler. Ne?
Gamescopyworld.com.
Ja, yes. Ja, guck mal, als ob man unsere letzte Folge gehört hätte. Genau. Hatten wir nicht irgendwie Gamescopyworld und haben dann gesagt, bitte nicht draufgehen, wer weiß, was da heute irgendwie ist, wenn du die Seite aufrufst, aber ja. Wo wir das gerade hatten vom Katalog zum eigentlichen Einkaufserlebnis. Ich glaube, wir hatten das schon mal in der Folge irgendwann mal. Wahrscheinlich erzählt Opa jetzt die gleiche Geschichte schon wieder dreimal. Aber dieses Erlebnis, wenn man halt meinetwegen in irgendeiner Zeitschrift von früher, in einer PC Games oder in einer was auch immer, ne, irgend sich ein Spiel rausgesucht hat, da war die Vorfreude ja eh schon gesteigert, weil man wusste, das kommt X raus. Und dann war es soweit. Und man hatte ja damals nie eine Garantie, so wie heute in dem riesen Online-Bazar, ich gebe das ein, ich kriege das, fertig. So, ich brauche mir keine Gedanken zu machen, in dem Markt, wo ich hinfahre, wie ist denn da die Auswahl an Waren? Ist das da überhaupt? Hat das mir schon einer vor der Nase weggekauft, weil es kurz vor Weihnachten ist? Oder wie auch immer, oder fahre ich in den Laden und will A, entdecke aber auf einmal B und freue mich wie Dulle, weil ich auf einmal irgendwie meinen Hidden Treasure gefunden habe. Das sind so Sachen, die existieren halt nur noch bedingt. Also im Retro-Sammel Markt ist es, glaube ich, immer noch so, wenn du auf eine Börse oder so fährst, dass du da ja auch nicht weißt, was die Leute da an Auslage haben. Und wenn du dann doch mal was entdeckst, von dem du gedacht hättest, das finde ich so nicht mehr und dann auch noch zu guten Kurs, dann hast du das wieder so ein bisschen. Mhm. Aber in der heutigen Zeit, also sag mal, aktuelle Spiele, ich wüsste nicht, was ich nicht kriege mit 3 Tipps bei Amazon bestellen, fertig.
Das ist ein cooler Ansatz, den du gerade gemacht hast. Börse, gebe ich dir recht, da fährt man noch hin, aber da siehst du halt alles das, was du schon kennst. Aber ich weiß, dass wir früher ganz häufig nach der Schule durch den Saturn gestreift sind, weil du gar nicht so informiert warst, wann was rauskam. Mhm. Ja, du hast Zeitung gelesen, was auch immer, Screen Fun, GameStar und wie sie alle hießen. Und du wusstest auch, dass, also die Vorfreude war teilweise auch auf manche Games mega geil, weil du hast dann ab und an mal so immer mal wieder neuen Artikel gelesen und hast dich da so vorstellungskraftmäßig reingesteigert. Ich vergleiche es ganz gerne mit dem Autospielteppich von früher. Alter, du konntest dir als Kind einfach eine komplette Welt mit deinen Spielzeugautos auf dem Teppich vorstellen. Und das war einfach, die Vorstellungskraft als Kind und als Jugendlicher ist einfach brutal gut. Und dann sind wir halt in Saturn gefahren und sind durch diese Gänge mit diesen Big Boxen durchgeschlendert. Und ich weiß, dass wir da wirklich auch 2-3 Sachen gesehen haben. Da war auch noch dieses kopfmäßige, du hast das Cover gesehen und boah, geil, was könnte das denn alles sein? Und obwohl das Spiel einfach gar nicht so aussah wie auf dem Cover, aber...
Ja, du hast das Kiste umgedreht und dann... wobei, den Vogel abgeschossen bei sowas hat damals eigentlich, das war dann aber nicht mehr unser, das war halt noch vor unserer Zeit, wenn du, das habe ich jetzt nur auf Börsen dann halt viel gesehen, wenn du, als es noch C64 und Amiga gab, wenn du ein Spiel in der Hand hattest, vorne das riesengeile Cover, du drehst es um, siehst da Bilder, denkst du, boah, cool, kaufst dir aber die C64-Fassung, weil du ein C64 zu Hause stehen hast und dann sieht das Spiel aus wie ausgekotzt, weil der C64 halt deutlich weniger darstellen konnte als ein Amiga. Das war natürlich dann bei den PC-Bigboxen nicht ganz so schlimm, aber die kleinen Bilder haben natürlich dann auch manchmal gerne Details enthalten, die tatsächlich nicht vorhanden sind. Ich sage nur Command Conquer Tiberium Sun, weil diese gefakten Screenshots, die waren ja nicht nur in der Zeitschrift abgebildet, was wir letzte Woche als Thema hatten, letzte Mal, sondern die waren ja auch noch auf der Verpackung abgebildet. Das ist das Schlimme auf der Sache. Auf der Rückseite waren gefakte Screenshots drauf. EA.
Beste. Daumen hoch.
Genau.
Das würde ich jetzt eigentlich, wo wir gerade so schön Themenhopping machen, auch mal nochmal zur Frage stellen an euch. Wenn ich überlege, wie viel Arbeit früher sich gemacht worden ist von einem Hersteller in, also wie viel Gedanken und wie viel Liebe in eine Verpackung geflossen ist. Und damit meine ich, besonders bei PC-Bigboxen früher, fast in jede, sage ich jetzt mal, bis,
also da
in
einem gewissen immer mehr Zeitfenster, als
meistens, gab es kaum eine Bigbox, die nicht irgendwie zumindest ein schön gezeichnetes Cover über die gesamte Front hatte. Und ich erinnere mich gerne an so Sachen wie, ist jetzt, glaube Ultima 10, Ultima 9, so Ultima 9, mit so einem Reliefdruck, der so aus dem, wo das quasi so rauskommt aus der Front, irgendwie wie so ein eingerahmtes Bild von dem Avatar, also von dem Helden, der heißt halt der Avatar. Ja. Und da drin war dann eine Stoffkarte, die man aufhalten konnte und ein gebundenes Buch, wo man die Zaubersprüche nachgucken konnte. Denn die Zaubersprüche teilweise wurden dir in der Welt gar nicht gesagt, sondern du hast sie in dem Buch schon gehabt. Du musstest das Buch aber lesen und konntest dann im Spiel selber sagen, ah, ich brauche die Ingredienzien und dann mache ich mir daraus den Blitzzauber oder sowas. Und so eine Art von Meta-Interaktivität, dass man halt wirklich sagt, ich muss auch mit irgendwelchen Offline-Medien irgendwie arbeiten in dem Moment, damit ich das volle Spielerlebnis bekomme, das ist ziemlich genial, finde ich.
Ja,
aber sowas existiert heute nicht mehr. Und die meisten Sachen, also ich muss immer, wenn ich in Saturn gehe, muss ich immer echt ein Tränchen verdrücken, wie traurig die PC-Abteilung ist. Das ist der traurigste Anblick aller Zeiten.
Ja,
und dann
ja.
ist die Konsolenabteilung wirklich nur noch generisches Cover. Keine Ahnung, Shooter, irgendein Typ mit einer Knarre drauf oder irgendeiner mit einem Schwert. Es ist halt nichts mehr so, dass du sagst, das lacht mich jetzt direkt an, sondern ich gehe da rein, weil ich weiß, dieses Spiel ist gut und das will ich. Aber die meisten Sachen sind nicht mehr so, dass ich sage, alles ist auch genormt. Also früher überlege ich, das muss ein Horror gewesen sein für die Logistik und für irgendwas, weil die teilweise hatten die alle andere Abmaßungen. Es gab nicht so eine Standardbox teilweise bei den PC-Spielen. Die haben da teilweise lustig gemacht, was sie wollten. Klar, es gab so ein grundlegendes Konzept, aber
Es gab eine Normgröße, aber es hat sich ja nicht jeder dran gehalten auch. Ne? Es siehst ja, wenn du durchweg dann alte PC-Boxen dir anguckst, die eine ist dicker, die andere ist breiter, die andere ist zum Schieben, die andere ist zum Hebeln, was auch immer. Alles querbeet.
Was immer so ein bisschen Magie mit sich gebracht hat, das muss ich auch, was Carsten hat, komplett recht geben. Heute ist es auch nicht mehr gefragt. Kosten, Profit, Ertrag. Aber ich glaube auch, dass du heutzutage durch den Medienkonsum, wie der sich entwickelt hat, auch keinen mehr dazu bringst, noch ein Buch zu lesen, bevor man ins Spiel geht. Es gab ja auch Spiele früher, nehmen wir mal Gunship 2000.
Oh,
war ein Buch dabei.
Ein Buch, und ja.
Ja, genau, wir hatten es einfach nicht. Deswegen sind wir auch immer extrem weit gekommen in dem Spiel.
Ja. Wobei wir haben es dann irgendwann mal haben wir dann die Möglichkeit bekommen, das, glaube ich, dann in gedruckter Form zu bekommen. Dann hatten wir da so einen Schnellhefter, wo dann immer, glaube ich, zwei Seiten drauf kopiert waren oder so. Und das war wirklich so ein Kavenzmann, wo dann wirklich ganz viele Seiten drin waren und sehr kleiner Text. Das heißt, es war sehr viel zu lesen. Und dann findet dann mal den Bereich, wie man den Helikopter startet.
Das ja.
Einfach ein Satz von wegen, hey, du schaltest ihn ein. Nein, da war dann so ein Abschnitt, also gefühlt ein ganzes Kapitel darüber, wie man den Helikopter startet. Aber nachdem wir das Handbuch hatten, hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Ich weiß noch, wie wir im Sportunterricht, weil wir natürlich mal wieder den Sport ausfallen lassen haben, weil wir keine Sportklamotten mit hatten, haben wir im Sportunterricht gesessen auf der Bank und haben dieses Handbuch studiert.
Das war schön. Aber diese Magie, die wir halt früher da war, jetzt schwelgen natürlich wieder wie die alten Herren. Früher war alles besser. Nein, war sicherlich nicht.
Es war anders.
Es war aber alles. Und das ist so ein Thema, was ich, also da würde ich es einfach komplett drunter setzen. Es war einfach irgendwie entschleunigt. Und es war immer noch mehr.
Das auf jeden Fall.
Liebe und mehr Fantasie dabei bei der ganzen Nummer.
Na, ob da unbedingt mehr Liebe dabei ist, weiß ich nicht.
Doch.
Aber,
doch.
Wenn Fantasie ich, also, auf jeden Fall.
Also jetzt, wenn ich mir so anschaue, wie lange teilweise Spiele entwickelt wurden und wie lange dann, du konntest ja auch viel mehr geheim halten. Weißt du, du konntest ja auch einfach mal werkeln und da stand nicht jeder zweite, dritte Tag in irgendwie gefühlten Hacker oder irgendeiner, der irgendwas leakte oder so. Es war, du hattest, glaube ich, für die Arbeit
da viel war das mehr Internet Zeit. Nicht so. Aber länger nicht unbedingt, ne? Command Conquer 1, Command Conquer 2, ich glaube, dazwischen liegt nur ein Jahr oder so. XCOM 1 und XCOM Terraform the Deep, dazwischen liegt knapp ein Jahr.
Trotzdem haben sie super Spiele daraus gebaut.
Ja, weil die Entwicklung halt natürlich deutlich einfacher war als es heutzutage. Also natürlich. Einfacher würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt anders. Die Spiele sind ja bei weitem nicht so groß und mächtig wie heutzutage. Allein schon das Grafikdepartment bei so manchen Entwicklern ist ja größer als die eigentliche Programmierersparte.
Ja. Umso spannender finde ich, jetzt trifft ja auch auf dich zu, so Spiele, so Indie-Titel, die ja wirklich eine große Substanz haben, wo dann einfach ein Typ so eine Bombe dahin zaubert, wo jeder sagt, was, wie kann das denn eigentlich sein?
Hut ab vor solchen Sachen. Also ich wusel ja jetzt aktuell schon länger jetzt in diesem Indie-Bereich herum, zu gucken halt, was bauen die anderen so. Indie-Bereich heißt jetzt nicht, dass es immer nur einer ist, manchmal ist es auch ein kleines Team oder halt auch zwei, drei Leute. Aber es ist, da steckt wirklich teilweise noch richtig, also außer diese Kackspiele, die da zwischen noch unterwegs sind, aber die richtigen, die damit mit Euphorie und Liebe dran gehen, also man merkt schon und grafisch teilweise wunderschöne Sachen dabei.
Das ist auch die früheren Cover von den Super Nintendo Spielen, da sind ja unglaubliche Perlen dabei.
Mega Drive auch.
Ja, das interessiert doch keinen
Mensch. Da war noch die Verpackung besser, weil die nämlich nicht nur Pappscheiß waren. Aber ich würde das gerne aufnehmen, was das Dennis vorhin gesagt hat. Früher war es anders und früher haben Firmen sich noch andere Dinge oder mehr Sorgfalt, mehr Liebe reingesteckt, wie auch immer. Das ist immer das Problem bei Dingen, die aus der Pionierzeit herauswachsen und zu einem Produkt werden, finde ich. Weil ich habe letztens auch noch irgendwie einen Bericht über die Anfänge von Sierra gelesen. Das war halt Wild West. Da gab's halt, das war ja, ich glaube, Ken und Roberta Williams haben die Firma gegründet, das Ehepaar. Und der Mann hatte halt Ahnung, wie man mit Geld umgeht. Und der ist halt auf irgendwelche Börsen in den USA gegangen und hat da Software eingekauft. Und das war wirklich, da standen Leute, die hatten selbst was programmiert zu Hause in der Garage und hatten dann 100 kopierte Disketten dabei und dann kam ist irgendein Vertriebler durch die ganzen USA gefahren und hat gesagt, das Spiel ist witzig, das will ich für unser Portfolio, das kaufe ich dir jetzt ab. Und dann haben die damals, und das meine ich mit Wild West, und dadurch entstehen dann so kultige Sachen, die sich heute so große Firmen A nicht mehr trauen würden, B nicht mehr, das Szenario gibt's nicht mehr, in dem solche Sachen passieren. Der ist rumgefahren und hat dieses Text-Adventure eingekauft, Soft-Porn-Adventure. Ich weiß nicht, ob das einer von euch, ob das einem was sagt.
War das nicht das, wo, nee, ich weiß nicht, da gibt's irgendein Spiel, wo die Mitarbeiter fürs Cover in so einem ja. Bad
genau Hot Tube
dann im Whirlpool sitzt. Ja, okay, ja, dann war das.
Genau das. Und das ist also ein Text-Adventure. Eigentlich ist es von der Story her der Vorläufer zu Leisure Suit Larry. Von der Story her ist das recht ähnlich wohl. Und die haben das eingekauft, weil sie sich auch gedacht haben, ey, Sex sells und wir sind eine junge Firma und wir haben auch jetzt moralisch hier irgendwie, auch wenn die Leute sich aufregen, aber wir wissen, das zieht auf jeden Fall und das ist auch witzig. Und dann haben die gedacht, wie können wir das denn noch geiler vermarkten? Ja, pass auf, wir stellen hier einen Jacuzzi vor unsere Firmenzentrale auf und dann setze ich meine Frau da rein und die Frau aus dem Einkauf und die Frau aus der Grafikabteilung und einen Typen, der aussieht wie ein Kellner, der steht dann irgendwie in voller Montur mit einem Glas, wo irgendwie Champagner drauf ist, steht der in diesem Whirlpool, während die Frauen alle irgendwie lassiv und halb barbusig in die Kamera gucken und darüber steht dann in so einem geschwungenen 80er Jahre wie heißt es, Schriftart Soft Porn Adventure. Und wenn du dieses Cover anguckst, du lachst dir einen ab, wenn du die Hintergrundgeschichte bekommst und das dazu hörst. Und das ist halt wirklich so ein bisschen so dieses Rockstar-mäßige. Wir haben eine junge Firma, wir scheißen jetzt einfach drauf, geben dem Affen Zucker und haben damit auch noch Erfolg. Und solche Sachen, die passieren halt heutzutage weniger, schon gar nicht mit Firmen, die ja später dann ja auch eine riesengroße Firma sind, wo man sich sowas natürlich nicht mehr erlaubt. Aber dieser Gag
halt, ey, ich möchte mal wissen, was passiert, wenn du heute so eine Aktion machst. Da lünchen dich doch.
Das war ja noch sehr, sehr, sehr zahm im Vergleich, aber alleine schon so wirklich zu sagen, ja, das ist jetzt halt so ein bisschen Anarcho, ist uns egal und es zieht dann. Solche Storys finde ich halt immer sehr witzig und da kommt ja auch der Spaß her bei vielen Sachen, wenn man halt sagt, ich mache jetzt mein Ding. Ne? Das kannst du aber heutzutage nicht mehr als große Firma, weil du dann sofort verkackst, meinst weil die du? Leute sowas auch nicht würdigen, also auf du? Der Ebene nicht.
Ich bin mal gespannt, ob Rockstar sich das traut, mit GTA 6 zu sagen, hier ist der dicke Mittelfinger an euch alle.
Ich glaube, das machen die, weil das einfach zu GTA dazugehört.
Ja, wobei die Gerüchte ja zu GTA 6, es sind ja nur Gerüchte, die eskalieren ja in alle Richtungen. Es gibt ja das, was ich euch geschickt habe, wo da einer sagt, das könnte das der Anfang des Metaverse, was man schon versucht hat, also mit Ingame-Geld und Geschäften. Und ich meine, die Idee, dass ich da in dem Spiel, in dem Online-Spiel, denke ich mal im anderen Teil, irgendwie ein Geschäft aufmachen kann, wo ich dann meine designten T-Shirts anbieten kann. Die Idee ist ja schon cool, aber ob das nicht teilweise irgendwie auch Ausmaße annimmt, ob das überhaupt noch so handelbar ist.
Das ist zu viel, ja.
Vor allem, ja. Wir können das Szenario mal weiterdenken. Also das sind ja immer so Clickbait, Hot Takes von Leuten, wo ich mal denke, ja, ich weiß, was ihr damit sagen wollt. Ihr wollt, dass die Hälfte der Leute irgendwie vorm Monitor sagt, was, gibt's doch nicht? Und die andere Hälfte sagt, was für ein Spinner, das hat er nicht bis zu Ende gedacht. Natürlich nicht, weil er Reichweite erzielen will damit. Aber was passiert denn, wenn wir das Szenario mal wirklich mal auf die Spitze treiben und es passiert irgendwann, dass wir eine Ökonomie haben, wo Leute nur zu Hause sitzen und irgendwie Luft, ja, also keine Wertschöpfung mehr haben, sondern sie machen irgendwas, was im luftleeren Raum ist und dadurch generiert man irgendwie Währung, die nicht mehr da ist. Und das machen dann alle. Dann holt niemand mehr deinen Müll ab, keiner ist mehr im Krankenhaus, keiner macht mehr, niemand mehr. Alle sitzen zu Hause fett und rund, trinken Energydrinks und produzieren virtuelle Währung in GTA 6.
Ja, aber das sind immer ja, so diese Hot
Takes.
Aber der Ansatzpunkt ist ja zum Beispiel, du fährst bei GTA oder sagen wir Spiel XY durch deine Welt, ne? Und dann gehst du mit deiner Figur dann, keine Ahnung, in irgendeinen Shop rein, siehst da irgendwie ein T-Shirt, kaufst das T-Shirt für deine Figur und zeitgleich kannst du das richtige T-Shirt auch von Anbieter XY, Amazon, wer auch immer, Etsy, ne? Direkt auch in dem Spiel regulär echt kaufen. Der Ansatz ist schon pervers.
Ja, aber ich glaub, wenn das genau, wenn die wird. Verbindung da ist, dass man sagt, dass ich nutze das jetzt als virtuelle Ladenfront, weil ich eh in dem Spiel meine Zeit schon verbringe, meine größten Teil meiner Freizeit drin verbringe und dann gehe ich halt über eine Promenade in San Andreas und kauf mir dann irgendwie das T-Shirt und das klingelt dann einen Tag später bei mir an und dann habe ich es in echt. So, das Konzept ist natürlich cool, birgt aber auch die Gefahr, dass man da gar nicht mehr rauskommt.
Ja, natürlich. Also es laufen wohl Testgeschichten, ich weiß nicht, ob es bei GTA ist oder woanders, wo du im Game quasi Pizza bestellen kannst und dann liefert's Uber nach Hause. Und du kannst die Spirale ja endlos ziehen. OnlyFans. So, jetzt bist du da in dem Spiel unterwegs, gehst da irgendwo rein und landest dann plötzlich bei den Damen auf den Accounts und so. Also die Verknüpfung, glaube ich, das ist schon ekelhaft. Ich habe Ready, also hier kann man halt, wenn man will, aber Ready Player One ist, glaube ich, so ein plakatives Beispiel von dem Buch, was damals geschrieben wurde, wo es ja schon so ein Stück weit auch so läuft von der Idee her. Wobei ich mich immer noch frage, warum er so ein Laufband braucht und die anderen mit den Brillen durch die Stadt laufen. Also auch ein anderes Thema.
Vor allem, die müssen gegen jede Wand rennen. Und
ja, das wollte ich ja damit gesagt haben.
Also zu der Qualität oder der, ich sag mal, geschriebenen, wie sagt man das, schriftstellerischen Qualität, ja. Keine Ahnung, was man da, halte ich von dem Buch jetzt nicht ganz so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine schöne Vermischung von ganz vielen nostalgischen
Gefühlen. Ja.
Gut geschrieben ist es nicht.
Also die was ich damit sagen will, ist die Fantasie, die wir damals hatten, wenn wir auf die Hardcover geguckt haben oder auf die Bigboxen geguckt haben oder so, die Fantasie, die wird halt einfach abgenommen, weil heutzutage die Fantasie von den Spielen kommt und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn ein Spiel irgendjemanden langweilt heutzutage, weil es ist sofort... Ne? Es muss einfach sein. Jeder muss seinen Erfolg da generieren dürfen. Und diese Arcade-Thematik, wo ja alles herkommt, die ist ja komplett, die ist ja weg. Wer will denn heute noch ein Spiel haben, wo du an einem Level Souls-like oder ne, mal ausgenommen die Dinger, aber die erfreuen sich ja auch. Da hat jemand seine Nische gefunden. Aber ansonsten, Casual Gaming will doch keiner mehr großartig schwer haben.
Wobei ich aber auch sagen muss, und das könnt ihr auch mal irgendwie bewerten, ob euch das auch so ergeht. Ich finde, wenn man jetzt sagt, dass die Fantasie musste man früher mitbringen, weil wie Chris vorhin gesagt hat, man hat ein Cover, das verspricht dir das verspricht dir so viel, das kann es gar nicht einlösen, grafisch oder was auch immer, oder ne, trickst da so ein bisschen mit den Screenshots rum und am Ende hast du ein Spiel, was mechanisch gut funktioniert, wo du dir aber einen Teil dazu denken musst. Ja. Also ich hätte, auch da muss ich jetzt wieder auch an Dennis wieder denken mit dem Final Fantasy VII Vergleich. Diese Männchen, die es wirklich heutzutage, wenn ich mir nochmal
angucke,
die Charaktere aussehen, hässliche, die gerenderten Hintergründe immer noch, Kussern, super gut, kann man immer noch super machen, ne?
Die sind tatsächlich, die sind tatsächlich handgezeichnet gewesen, deswegen gab es nie eine gute, vernünftige Portierung in die Neuzeit, weil die Originalzeichnungen verschwunden sind.
Ja, okay, ja, Klassiker. Bei ganz vielen vorgerenderten Hintergründen, dass man nicht mehr die original, noch nicht runtergerechneten Bilder hatte, sondern wirklich in der vollen.
Ja, die haben Platz gekostet, Platz war früher teuer.
Genau. Und dann hat man die gelöscht, weggeschmissen. Ja. Naja, auf jeden Fall, da guckt man dann heutzutage drauf und sagt dir, boah, pottenhässlich, damals schon pottenhässlich, das hast du aber unter den Tisch gekehrt, weil das Gesamterlebnis so geil war, dass dich nicht interessiert hat, dass Cloud aussah wie eine Mülltonne irgendwie. Das war Wurst, sag ich jetzt mal böse. Aber was ich an heutigen Spielen merke, dieser Effekt, die bringen die Grafik mit, die machen meine, naja, die zeigen mir das, so wie ich es mir in meinem Kopf immer vorstelle. Was ist so Horizon Zero Dawn oder irgendwas? Das sieht zum Piepen schön aus. Ja, genau, da ist er.
Die Mülltonne.
Da, schöne Figürchen, genau. Und das ist sogar noch schön, das ist sogar noch ein bisschen detaillierter, glaube ich.
Ja, das ist die schon, glaube ich, nach dem PlayStation-Update. Also die Originalen, da hast du nur einen Klumpenarm. Aber ich liebe diesen Kopffüßer-Look, den feiere ich
einfach. Diese Popeye-Arme, diese,
wo die
Muskeln unten in den Händen sind. Egal, auf jeden Fall. Was ich damit sagen will, du hast dann so Spiele, die so wirklich verschwenderisch schön sind und verschwenderisch viele Details haben. Und mir ergeht es so, dass mir das nicht mehr fokussiert genug ist. Ich weiß gar nicht mehr, was will das Spiel denn zum Beispiel in so einer Welt mir zeigen? Hm. Was ist wichtig? Und da kommen wir an den Punkt, wo sich auf heutzutage viele Leute darüber aufregen und sagen, da ist schon wieder gelbe Farbe an die Wand geklatscht, damit ich noch irgendwie sehe, wo ich hochklettern kann. Weil das Spiel so gut aussieht, dass ich verdammt noch mal nicht mehr weiß,
was ist, wie ich das hasse.
Und was ist Grafik so? Und da komme ich an den Punkt, wo ich denke, es muss, so wie ein guter Film ja auch, genau, ein guter Regisseur überlegt sich ganz genau, was er im Bild zeigt und was er nicht zeigt und wie er es zeigt, damit du unterbewusst den Blick des Zuschauers darauf richtest, um deine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Und wenn Spiele einfach nur noch sagen, hier ist geili, geili, geili und du stehst da und denkst dir, was soll ich jetzt hier machen? Und außerdem, boah, guck dir mal den Grashalm an. Ja, darum geht's hier doch gar nicht. Ja, aber der ist so gut, da muss ich jetzt die ganze Zeit hingucken. Das stresst mich und das macht mich teilweise auch wirklich, das strengt mich an, so ein Spiel dann zu spielen. Auch wenn's geil ist.
Mich Wobei reißen diese, mich, Entschuldigung, mach du erstmal.
Nee, wobei ich halt natürlich sagen muss, gut, mein Half-Life-Mod ist jetzt kein Maßstab, weil es sieht halt nicht geil aus, es ist halt eine Half-Life-1-Engine, aber es ist, ich habe es da ja auch schon gemerkt, wie schwierig es sein kann, den Spieler in die richtige Richtung zu lenken, wenn du ihm halt nicht irgendwelche optischen Merkmale beilegst. Und deswegen kann ich das voll und ganz verstehen, wenn so ein Spiel fotorealistische Grafiken hat und du dann Dinge haben musst, wo du hochklettern, durchspringen oder sonst was kannst. Wenn du das teilweise irgendwie nicht markierst, dann sieht der Spieler das halt einfach nicht. Gut, ich glaube, das beste Beispiel, wo es absolut unnötig war, war, glaube ich, irgendein Resident Evil Teil, wo gefühlt an jedem Fenster irgendwas Gelbes war, weil man durch ein Fenster springen konnte, was ja auch machen kann, ohne dass es gelb markiert ist. Aber wenn ich mir jetzt Horizon Zero Dawn angucke, da ist halt jeder Vorsprung, wo man rumklettern kann, ist letztendlich gelb markiert. Im zweiten Teil hat man das ein bisschen besser gemacht, da musste man diesen Fokus anmachen, der das dann eine Zeit lang markiert hat und ist dann wieder verschwunden. Da war das in der Spielwelt nur extrem zu sehen. Aber es ist schon schwierig. Aber
sind die Spiele nicht, ich würde da auch noch einen kleinen Exkurs zu Final Fantasy VII Rebirth gleich machen, sind die Spiele nicht einfach schlecht designt, wenn es solche Mittel braucht, um die Spieler zu dem Weg hinzuziehen? Also Final Fantasy VII Rebirth, Du brauchst ja nicht alles machen. Du kannst auch einfach die Story durchspielen. Aber wenn du die Open World durchspielst, gibt es Bereiche, die du mit dem Schokobo bereisen kannst. Und im zweiten Kartenabschnitt kannst du mit den Schokobos Wände hochgehen. Also glatte Wände hochgehen. An jeder Wand, wo das ist, sind halt ein riesiges Schokobo-Symbol und pink und keine Ahnung. Mich reißt das immer total aus der Immersion raus, weil ich laufe da vorbei und denke so, ah, Schokobo hochlaufen. Das Spiel lässt mich gar nicht selber probieren, komme ich da hoch oder nicht. Und ich finde, theoretisch, wenn es ist halt Casual-Gaming-Style gemacht, Aber wenn ich, wie oft, ach, ich weiß gar nicht, es gibt so Spiele, kann jetzt kein Beispiel geben, aber wie oft bin ich da irgendwo rumgelaufen und habe einfach den Weg nicht gefunden oder so, aber weil ich da einfach zu, nicht genau gesucht habe oder so. Aber diese, hier, gelb, klettern, das ist so, ja, dann mach es alleine und ich guck zu.
Erkundungsdrang ist deutlich geringer bei sowas manchmal. Da sind Spiele, wo, also die, Uncharted ist ja sehr linear, das Spiel. Da ist es tatsächlich, also da war das nicht so extrem markiert, aber du hast schon gesehen, okay, das sind Bereiche, wo ich rumhüpfen kann. Da war das schon ziemlich wichtig, wobei im Grunde Nathan Drake sich überall, fast überall dran hängen konnte. Auch wenn es jetzt nicht markiert war, aber bei so Spielen, wo es dann schnell gehen muss, finde ich das okay. Bei Spielen, wo es dann darum geht, auch zu erkunden und so weiter, ist das teilweise sehr störend, ja. Weil du dann schon auf Entfernung siehst, ach, guck, da kann ich hoch.
Ich glaube, dass gerade ganz viele Hörer in ihre Kopfhörer reinbeißen und sagen, Spinner, müsst ihr Elden Ring spielen. Weißt du, so, ist halt nicht das unser Genre von uns. Aber ich glaube, das, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe, das Spiel macht das wohl sehr, sehr gut. Also ihr könnt uns gerne da draußen auch korrigieren, aber ich glaube, dieses Spiel lebt von dieser Welt, die zu erkunden ist und wo du immer was Neues entdeckst und sowas.
Sollte ja auch nicht pauschalisiert jetzt sein, aber es gibt halt Spiele, die überfordern einen, obwohl sie auch inhaltlich, so wie Horizon Zero Dawn, halt sehr gut sind, die überfordern einen mit ihrer Opulenz, würde ich fast schon sagen. Und es ist immer die Frage, was ein Spiel halt mechanisch machen will. Wenn ich jetzt sowas habe, wie, ist auch ein super Beispiel eigentlich, die Uncharted-Reihe, da weiß ich, dass es relativ schlauchige oder abgesteckte Areale sind. Das ist bei mir schon konditioniert. Ich weiß, das ist keine Open World. Abgesehen jetzt von diesen Autofahrsachen da in späteren Teilen, wo du so ein etwas größeres Areal schon hast, wo du frei zwischen Schauplätzen hin und her fahren kannst. Ja. Da ist aber die Spielmechanik das, was das Spiel spaßig macht, dass ich irgendwie, ne, verschieden, also dass das Gunplay gut ist, dass ich weiß irgendwie, ich kann mich da dranhängen, ich kann die Sachen machen. Das ist wieder was anderes, finde ich. Und ein Spiel, was das auch sehr gut gemacht hat, einen zu entkonditionieren, war zum Beispiel sowas wie Zelda Breath of the Wild.
Boah.
Weil man ist halt, ja, doch, man ist halt daran gewöhnt. Ja, ich weiß, Waffen, die kaputt gehen nach zwei Schlägen, ist ätzend, das fand ich auch nicht gut. Aber was ich in diesem Spiel gemerkt habe, war dieses, oh, da ist ein Graben, über den kann ich nicht gehen. Da muss ich wohl den Weg drumherum finden, weil das ist ja noch viel zu früh im Spiel, als dass ich da rübergehe. Moment mal, ich kann diesen Baum fällen. Moment mal, ich kann irgendwie drei Holzlatten drüberlegen. Moment mal, ich kann mich mit irgendwas rüber katapultieren. Moment mal, ich kann diese Gags im echten Leben, könnte ich physikalisch Folgendes machen, um das zu lösen. Es geht. Hä? So, das sind so Sachen, die man jahrelang auch in Spielen hat sich abtrainiert, weil es halt ganz klar zwei, drei Wege gibt, die der Spieldesigner vorgesehen hat, wie du das zu machen hast. Und das andere war ein Glitch, mit dem man irgendwas weggeschickt hat.
Ja.
Weil das nicht hätte sein sollen. Genau. Und wie gesagt, man mag von dem Spiel halten, was man möchte, so. Von wegen, die alte Zelda-Formel wurde ja so ein bisschen beerdigt, und hat ja viele auch enttäuscht, denke ich mal. Das hat es sehr gut gemacht, fand ich.
Breath of the Wild habe ich ja gespielt, ich bin bis Ganon gekommen. Ich habe den Kampf nicht zu Ende gespielt. Also, du musst ja nachher in das Schloss rein. Da bin ich irgendwie ausgestiegen und dann nach 5 Wochen später bin ich nicht mehr mit der Steuerung so richtig. Ich habe das immer das Problem, dass ich immer raus bin, die Abläufe passen nicht mehr. Was mich bei Breath of the Wild extrem gestört hat, ist, dass das Spiel dir so unglaublich viel Freiheiten zugelassen hat, dass du dich in Bereiche manövrieren konntest, wo du am Arsch warst. Beste Beispiel, zu wenig Kleidung, erfroren auf irgendeinem Kackberg. Ich habe mich dann irgendwie über irgendwelche Wege so hochgeschummelt und gedacht, oh, es geht. Und nee, ging dann am Ende wieder nicht. Die Freiheit ist, das gebe ich dir recht, das war schon cool, war ein Gefühl. Aber mir fehlte eigentlich bei dem Spiel im Nachhinein so ein bisschen mehr Storyliebe.
Wegweiser vielleicht.
Nee, das stimmt, nicht Wegweiser. Das war, aber in meiner verklärten historischen Nostalgie Erinnerungssicht mit der Liebesbrille auf, habe ich mal das Gefühl, dass Ocarina of Time so eine um so viel Welten bessere Open World hatte, obwohl sie es gar nicht hatte.
Dieses Gefühl der Komprimierung von Story, weil es gibt auch, da gebe ich dir recht, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine geile Story hast, die aber so auseinander dividiert wird von von Teilen, die dazwischen sind, die einfach eine komplett andere Stimmung auch oder ein komplett anderes Feeling rüberbringen. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, die Prinzessin wurde geklaut und es ist halt eine super schlimme Situation, die schnellstmöglich gelost werden
genau,
muss.
Genau, und dann aber erstmal 50
dann kommt auf einmal,
Nebenquests machen.
Genau, ich renne jetzt erstmal irgendwie 100 Jahre durch die Pampa und hau irgendwelche Schweine kaputt. Oder, ach guck mal, da hinten ist wieder irgendwas, da blitzt was und eigentlich habe ich jetzt gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht mehr mit Leuten geredet, weil da ist ja auch gar keiner, außer ich und die Wildnis. Dann wird halt diese eigentlich heroische Quest tritt so völlig in den Hintergrund und man denkt sich dann nach 100 Stunden, was mache ich hier eigentlich noch? Das ist halt immer das Gefährliche bei Stories oder bei Spielen, die eigentlich eine gute Story haben, die dann aber so zerhackst.
Das ist mir bei The Witcher 3 passiert. Das,
oh ja.
Das, also ich bin dann auch so der Typ, ich komme in so ein Gebiet und dann, oh, da müssen wir uns erstmal alles mal angucken und sammeln und dann habe ich mich so verzettelt, da waren echt grandios geschriebene Quests bei und auch grandios geschriebene Bereiche, aber wenn ich dann in irgendeine Stadt gekommen bin, hat mich das immer komplett auseinandergenommen und dann, ich habe meinen Schuh verloren, kann finde ich mal nach, weiß ich nicht wohin reisen, da bist du gefühlt einen Tag über die Karte geritten, hast den Schuh gefunden, aber auf dem Weg dahin hast du schon wieder 30 andere Fragezeichen gefunden und ich
sag nur zu Division 2.
Boah, ja.
Da war das am schlimmsten, aber beim Witcher ja. Also ich bin ja einer, der solche Open-World-Spiele sowieso recht geradlinig spielt, also ich gucke nicht so viel links und rechts, dann verliere ich zwar so einiges, aber ich bin halt nicht so der Open-World-Fan, deswegen ich habe halt Fallout 4, The Witcher 3 gespielt, das sind halt typische Open-World-Spiele, aber ich habe irgendwann mal, als ich die Grafikkarte reingeprügelt habe, habe ich beide Spiele installiert, um einfach mal zu gucken, wie ist die Performance jetzt und habe meinen alten Spielstand geladen und habe dann natürlich gesehen, hey, Hauptquests alle erledigt, aber halt noch 50.000 Nebenquests, die dann halt einfach Verstecke bleiben in meinem Fall.
Ja, das kann ich zum Beispiel nicht. Ich kann, wenn ich dann eine Hauptquest habe und dann habe ich 8 Nebenquests, die alle in meinem Levelbereich sind oder vielleicht noch knapp darunter, dann machen diese Spiele Dinge mit mir, die scheiße sind. Dann gehst du ein, machst eine Quest davon, kriegst auch ein richtig geiles Item. Es ist ja nicht so, dass du da nicht belohnt wirst. Nicht so, boah, das ist aber geil.
Angefixt.
Da habe ich aber, boah, ist das ein geiles Schwert. Vielleicht mache ich die anderen beiden Quests auch noch. Oh, und das Problem ist, dieses, ach, scheiß drauf, mache ich Hauptquest. Ich kann es nicht. Verstehe. Ich bin nicht das Problem, das weiß ich, aber.
Bei Cyberpunk habe ich auch sehr geradlinig gespielt, weil du sagst jetzt, ja, geil, Waffe und so weiter. Ich glaube, ich habe habe ich irgendwann mal ein Scharfschützengewehr bekommen. Das war so noch relativ eine Anfangsphase des Spiels und habe das bis zum letzten Level benutzt.
Du kriegst ja da super Scharfschützengewehr von Panam.
Ja, das habe ich aber nicht gehabt.
Boah, ich hab bei Cyberpunk alles gemacht.
Nee, ich nicht.
Ich sehe schon hier, die zwei, da treffen Welten
auf. Ja.
Das war schon immer, ich bin halt so eigentlich der Schlauchspieler, ja, bin ich genau. Eigentlich. Deswegen, aber es gibt dann halt auch Open-World-Spiele, wo ich sage, hey, das möchte ich gerne auch spielen, aber dann lasse ich so viel links liegen. Das ist dann halt mein Problem. Aber dafür habe ich das Spiel dann eigentlich durchgespielt und fand das Erlebnis dann gut, eben weil ich halt die Hauptstory dann durch habe und sage, so, jetzt passt das. Ein Spiel, es gibt wirklich eine Spielereihe, wo ich wirklich alles mitgenommen habe. Das ist eigentlich die Mass Effect 1 bis 3. Wobei man da auch sagen muss, das waren zwar Open-World-Areale, aber es war doch eingeschränkt. Und du hast auch immer Nebenquests gehabt und so weiter, aber es hielt sich immer in Grenzen in der Hinsicht. Und teilweise waren die Nebenquests dann auch mit der Hauptstory dann verwoben. Nicht immer unbedingt, aber teilweise bist du über eine Nebenquest auf eine Hauptquest wiedergekommen, halt einen anderen Weg dann in der Hinsicht. Das ist tatsächlich die einzige Spielereihe, wo ich wirklich jede einzelne Quest, die ich hatte, auch gemacht habe. Aber ja, Mass Effect würde ich jetzt nicht als.
Ich habe Mass Effect 1 gespielt. Und ich muss sagen, was ich bei Mass Effect sagen muss und was ich auch bei Cyberpunk sagen muss, was Carsten gerade angesprochen hat. Ich finde, Cyberpunk, da bist du auch viel abgelenkt worden. Aber es hat dich nie aus der Immersion des Spiels rausgenommen, weil es immer vom Setting zeitmäßig gepasst hat. Also es war jetzt nicht so, scheiße, der Typ muss ganz dringend gerettet werden. Hol doch mal hier 10 Tassen Kaffee. So, weil also dieser Bruch war, sondern du hast immer diese...
Stimmt, ich kann mich erinnern, es gab nicht wirklich, also die Hauptquest war nie zeitlich so, dass es hieß, hey, wir müssen schnell da und die dahin.
Welt schnell retten.
Genau, ja. Sondern es hieß dann, hey, wenn du Zeit hast, komm vorbei und dann gucken wir uns das Problem an, was wir haben, so gesehen.
Genau, oder pass aber auf, das, besorg mal das und das und wenn du das hast, kommst du, dann treffen wir uns da und da. Das ja, heißt, genau. du warst nie, aber dann, auch selbst wenn du da hingefahren bist und du hast unterwegs was gemacht, dann hattest du nie das Gefühl, dass du die Hauptquest jetzt thematisch weglässt, sondern der Bereich, wo du reingegangen bist, war ebenfalls irgendwie bedrohlich und hatte immer irgendwas damit, so ein bisschen was damit zu tun. Also das war halt das Setting, was es halt ganz cool macht. Die Immersion war halt immer da. Du warst halt immer so ein bisschen der Outlaw, der eben in der Stadt halt überleben musste.
Ich würde gerne noch was zu Mass Effect sagen. Das hat, also ich mag die ersten drei Mass Effect-Teile sehr gerne.
Ich auch.
Aber das, was du für ein Gefühl dabei hast, ich finde, Mass Effect ist die Serie, die am besten geblendet hat. Mhm. Die hat am besten so getan, als wäre sie unheimlich episch, was sie aber in Wirklichkeit gar nicht war oder unheimlich ausladend. Und das meine ich jetzt noch nicht mal negativ, sondern das ist eigentlich ein sehr gutes Maskieren von, sie haben nicht dich erschlagen mit, du kannst hier wirklich irgendwie auf 150 Planeten reisen, die alle leer sind. Aber durch diese Art und Weise, wie die Geschichte erzählt worden ist, hatte das und wie gut diese Welt ausgearbeitet war, vor allen Dingen, dass man wirklich das Gefühl hat, jede Rasse, die es im Universum gibt, hat ihre Rolle gespielt in diesem intergalaktischen Theater und jeder wurde beschrieben und jeder hatte seine eigenen Charakterzüge und die Schiffe waren gut designt und die Story war geil und was weiß ich nicht. In Wirklichkeit war das ein Spiel, wo du ganz viele Texttafeln hattest, wo du zwei Multiple-Choice-Auswahlen hattest und die Schießereien waren nicht besonders gut, aber das
im ersten Teil insgesamt
war die Atmosphäre nicht, so dicht.
Ja.
Und so gut, die ganzen Sachen waren nicht besonders tief. Auch im zweiten Teil nicht das System, wie du dann Waffen upgradest oder deinen Charakter upgradest mit Punkten. Das war alles nicht besonders tief.
Es war oberflächlich alles teilweise.
Genau.
Genau. Das war eine schöne Verpackung. Aber die
Atmosphäre war halt, ja.
Und, aber es hat trotzdem gereicht, um einen wirklich an der Stange zu halten. Es war von nichts zu viel, von nichts aber auch zu wenig, sondern irgendwo so, immer so dazwischen. Man hat ja sogar Dinge, die dann im ersten Teil waren, ja dann im zweiten Teil ja nochmal vereinfacht, ja zum Beispiel, die man dann im dritten Teil dann wieder teilweise dann noch mehr vereinfacht hat. Also der dritte Teil ist im Grunde nur noch ein klassischer Third-Person-Shooter gewesen, wo du Perks und Ausrüstung hattest und der erste Teil hat noch versucht, so ein bisschen rollenspielmäßig zu sein. Die haben sich immer, finde ich, immer mehr ein bisschen davon wegbewegt. Aber ja, es war immer an der Oberfläche und es ist immer so, dass von dem, wenn es dann hieß, boah, jetzt wird's zu viel, dann das Spiel sich auch wieder ein bisschen raus.
Sie haben es auch geschafft, dieses Fortsetzungsding für den Spieler im bestmöglichen Sinne, sag ich mal, noch zu toppen von Mal zu Mal. Für mich war ein besonderer Bestandteil halt das Raumschiff, die Normandy.
Ja.
Mhm. Die halt im ersten Teil hast du halt, ich glaube, da ist das so ein experimentelles Tarn-Raumschiff. Und dann wird die ja immer besser und immer geiler und es kommen immer Sachen hinzu, wo du gedacht hast, eigentlich war die im ersten Teil schon, das war es schon das ultra geilste Schiff. Dann haben sie aber sich irgendwie für die Fortsetzung immer was einfallen lassen, was nicht zu dämlich wirkte, sondern eher im Gegenteil. Du hast echt gedacht, das ist jetzt der Trans-Am mit Maschinengewehr. Und jetzt ist es der Trans-Am mit, keine Ahnung, Tarnkappenfunktion. Und im nächsten Teil kann er auch noch selber denken und sprechen. Also das waren so, das haben sie bei allen Sachen ganz gut hingekriegt, dann nochmal einen drauf zu toppen, dass sich das so in so ein episches Weltenretter-Szenario gesteigert hat. Und das war echt spannend. Und wie gesagt, die Story ist halt, war super erzählt.
Ja, auch wenn viele jetzt sagen würden, das Ende ist kack gewesen. Ja, es war nicht unbedingt das beste Ende schlechthin. Aber es hat einen trotzdem von Anfang bis zum Ende sehr gut unterhalten. Erstaunlicherweise ist das ein EA-Spiel.
Bei mir ist das nicht so hängen geblieben irgendwie. Ich weiß, dass ich es durchgespielt habe, aber irgendwie ich weiß auch nicht, irgendwie. Aber ist ja, halt einfach so.
Science Sie haben es dann hinterher verkackt, keine Sorge. Sie haben dann hinterher
nachvorgenommen. Andromeda ist der größte Reinfall der Welt gewesen. Also ich habe davon auch, glaube ich, nur eine Stunde geschafft und dann habe ich mir gedacht, boah, geh weg mit dem Scheiß. Den Game 2 Beitrag zu Mass Effect Andromeda ist sehr zu empfehlen.
Ja. Vermisst ihr teilweise aktuell dieses Gefühl, etwas komplett zu entdecken? Ich glaube, wir werden das mit unserem Alter auch nicht mehr schaffen, dass so etwas nochmal so tiefgreifend bei uns einschneidet.
Ich vermisse es nicht. Das liegt aber bei mir wahrscheinlich daran, dass ich mich in dem, also bei Spielen jetzt, weil als ich Robocop durchgespielt habe, das war für mich wirklich alles, weil ich nichts davon auch jetzt bei dem kommenden Indiana Jones Film nichts davon mir in irgendwelchen sozialen Netzwerken, YouTube oder sonst was angucke. Aber in sozialen Netzwerken bin ich sowieso nicht unterwegs, großartig. Aber auf YouTube habe ich schon frühzeitig zum Beispiel angefangen, sobald auch ein Video kam von Indiana Jones, habe ich gesagt, hey, ignoriert, interessiert mich nicht. YouTube hält sich auch sehr gut daran tatsächlich, muss ich sagen. Also ich weiß bis heute nicht, wie das Spiel anfängt, wie das Spiel aufhört. Das gleiche hatte ich bei Robocop halt auch. Gut, das ist eine reine Schießbude gewesen, aber es waren trotzdem viele Wow- und Aha-Effekte, die halt mir nicht weggenommen worden sind, weil durch Spoiler oder sowas. Deswegen, also ich entdecke immer noch gerne oder wirklich sehr aktiv irgendwas in Videospielen. Aber dafür muss ich halt leider auch was tun. Das war früher nicht der Fall. Jetzt muss ich halt mich im Internet ein bisschen anders bewegen als vorher.
Bitte? Ja, wach bleiben, was auch schon schwer genug ist mit Mitte, mit Anfang 40.
Ja, das auch. Nee, aber ja, also das empfindet aber jeder ja anders letztendlich. Das heißt, Leute, die dann von Social Media zugeballert werden oder sowas, klar, die werden definitiv durch die Bank weggespoilert, sei es bei Filmen, sei es bei Spielen, sei es bei allen anderen Sachen. Deswegen, ich versuche da auch bei Filmen, mache ich genau das Gleiche, wenn ein Film interessant ist. Ich gucke meist den ersten oder den zweiten Trailer, danach gucke ich mir den finalen Trailer teilweise schon gar nicht mehr an. Und auch wenn dann hier die üblichen Filmkritiker kommen und so weiter oder wie ich klicke, hey, interessiert mich nicht, weg damit. Auch wenn ich den Filmkritiker mag, irgendwann will ich den dann wieder sehen und dann werde ich dieses Video dazu dann auch bestimmt sehen. Aber dann verschwindet der erstmal aus meiner Timeline und fertig. Ist ein ganz gutes Mittel. Zumindest, wenn man sich nicht auf jedem sozialen Netzwerk bewegt, was es so gibt auf der Welt, weil dann kommst du da gar nicht mehr hinterher.
Ich würde dazu gerne X einspielen, einen Song von Xzibit. Nein, aber... Ach, anderes Thema. Aber schön, dass du fast unmerklich eigentlich auf eins unserer Themen von heute umgeleitet hast, aber
ist ja eher Zeit zufällig haben wir jetzt.
Ja, bis Zeit haben wir noch. Ich will es auch gar nicht so tief anreißen, aber ich finde, du hast gerade von sozialen Medien gesprochen und da will ich einfach mal, weil wir es schon bei uns im Chat ja auch hatten, Thema Influencer auch mal angehen. Ich finde auch momentan dieses suggerierte, was ein Spiel alles bieten kann, extrem schwierig. Also früher haben wir ja gesagt, boah geil, Dennis hat einen Licht-Account bei WoW, weil dem droppen immer richtig geile Sachen und bla und blub und hier und da. Mhm. Aber es ist ja mittlerweile so, ein Spiel kommt raus. Nehmen wir mal FIFA als Beispiel. Das ist ja so das Prädestinierte mit ihren Packs. Was diese YouTuber und Influencer teilweise für Karten gezogen haben. Jetzt mittlerweile weiß man ja, dass das Accounts waren und Packs waren, die denen ja auch ein bisschen zugespielt wurden mit einer höheren Quote und sowas. Aber du verlierst dann auch so ein bisschen die Spaß an dem Spiel, weil ja, das Spiel kommt raus, du guckst dir an, was machen die anderen, boah, Alter, die kriegen immer viel die geileren Sachen und so weiter. Ich finde, das nimmt einem auch sehr, sehr viel von dem Videospiel, vor allem vom selber Entdecken.
Ja.
Wobei wir sagen müssen, ne, um das vielleicht um die Zuschauer nochmal abzuholen, das war ein Video von irgendeinem Influencer, der gesagt hat, der hat die hehre These aufgestellt, deshalb machen Videospiele heutzutage weniger Spaß. Was ja schon per se an sich eine dumme Aussage ist, weil man das nicht pauschalisieren kann. Was für ein Genre, weil was er erzählt hat, bezieht sich eher auf Online-Spiele, Shooter, Hero-Shooter, was auch immer. Und da gebe ich ihm zumindest ein bisschen recht, weil er halt das, was du gerade gesagt hast, hat er halt aufgestellt, dass es halt sofort Leute gibt, die das professionell betreiben, die sich da 80 Stunden am Tag übertrieben gesagt reinhängen in so ein Spiel. Dann gibt es Influencer, die bezahlt werden, um halt irgendwelche Items zu präsentieren, die der Lulli im Spiel nie sehen wird mit seiner normalen Spielzeit, es sei denn, er kauft irgendwas. Und dann will man noch Spaß haben und wird dann irgendwie alle 2 Sekunden geteabaggt von Leuten, die halt eben diese 80 Stunden pro Tag rein investieren. Und dann sagt man, weißt du was, habe ich keinen Bock mehr drauf. Kann ich verstehen, aber das passiert, glaube ich, in Offline-Spielen nicht. Ich wüsste kein Spiel, wo mir einer das versaut hat, weil er Influencer ist. So ein Last of Us hat mir kein Influencer versaut.
Was heißt geteabagged?
Geteabagged heißt, dass Leute mit ihrer virtuellen Figur quasi sich so beugen, dass es aussieht, als würden sie ihr Gemächt in dein Gesicht legen und das rapide.
Boah, ich hab schon was gelernt, aber nicht braucht. Ja, schön.
Guck mal, so alt bin ich doch nicht.
Und ich dachte schon, dieses blöde fliegende Motorrad bei GTA Online wäre der letzte Dreck, aber...
Nein, Sack ins Gesicht, das ist...
Okay.
Geteabagged, weil das aussieht wie ein Teebeutel, ne? Daher kommt das.
Okay.
Ich dachte Testicle-Bag.
Nee. Naja, gut, aber das dazu. Also ich kann es, wie gesagt, verstehen bei Online-Spielen. Finde ich halt auch schade. Ich weiß, ich erzähle wieder viel, aber Ich finde es schade, dass man heutzutage bei vielen Spielen, die eben auf eine Online-Komponente ausgelegt sind, nicht mehr die Chance hat, das zu Hause mit Freunden in einem LAN zu spielen. Weil ja, dann lässt du einfach die ganzen Trolle und Assis draußen, die das Spiel kaputt machen, und sagst, dann spiele ich es halt mit 5 Kumpels. Und da es das nicht mehr gibt, ist die Frustration bei manchen bestimmt sehr groß, weil du halt von Leuten die ganze Zeit irgendwie genatzt wirst in solchen Spielen und denkst dir dann, jetzt macht's auch keinen Bock mehr. Also so weit gehe ich mit. Den Rest fand ich ein bisschen pauschal.
Ja, der Rest war super pauschal. Wenngleich ich den Ansatz, den du gerade gesagt hast, schon gut finde, irgendwelche Influencer kriegen Items, die der Lulli eigentlich nie zu sehen bekommt. Außer er nimmt vielleicht viel Geld in die Hand. Und das finde ich, und selbst dann ist die Garantie deutlich schlechter als, ich sag jetzt mal, geskriptete Packs, die irgendwie aufgehen. Also ich weiß nicht, ich habe bestimmt 10 Jahre FIFA gespielt und habe sehr viele Packs in meinem Leben geöffnet, gute Packs wie normale Packs. Ich habe kein echt Geld dafür ausgegeben, ich habe alles erspielt. Und ich glaube, ich habe in den 10 Jahren, ich sag mal, von diesen Top-Spielern nie eingesehen. Also rein statistisch hätte ich mal einen Ronaldo oder Messi mal sehen müssen.
Sind die überhaupt da drin, fragt
man? Ja, die sind wohl schon da drin, aber... Ja.
Mathematisch ganz schwer dann.
Ja, genau. Ach, keine Ahnung. Was ich halt finde, ist, die wird halt teilweise vorweggenommen, würde ich gar nicht so sagen, aber die werden ja auch teilweise Dinge gezeigt in Social Media, die dich nerven könnten. Oder die, weißt du, was ich meine? Wie wird ein Spiel präsentiert? Oder was wird denn präsentiert? Es wird eigentlich so präsentiert, damit die Leute das Spiel weiter verkaufen. Aber das ist das, was wir früher im Laden gehabt haben, wenn wir die Big Box angeschaut haben. Und da war dieser mega geile Typ mit seinem Schwert und seiner Rüstung und er kämpft gegen den Drachen. Alter, der Drache war überhaupt nicht in dem Spiel drin und der Typ hat auch nicht so ausgesehen. Ja. Aber das haben wir selber gemacht und uns wurde es halt nicht vorgekaut. Weißt du, wir haben unsere Illusionen, unsere Ideen, unsere Gedanken, unsere Fantasie spielen lassen und wurden nicht fremddiktiert so ein bisschen.
Aber da bin ich wieder bei Chris. Wenn man, da muss man selber mehr investieren heutzutage. Früher hatte man mehr, ob das jetzt gut ist oder schlecht, weil früher könnte man sagen, zum Beispiel das Fernsehen oder Printmedien waren halt kuratiert, da konnte nicht jeder kommen und sagen, hallo, ich bin Pseudo-Reporter, ich mache jetzt mal was, da hätten die dich ausgelacht und geh erstmal auf die Journalistikschule, dann kannst du wiederkommen. Heutzutage kann das jeder machen. Ja. Und wenn er es gut macht, ist das sogar berechtigt, dann ist er immer noch kein Journalist vom Berufsbild her, aber er macht zumindest unter Umständen die Arbeit genauso gut wie ein gelernter Journalist. Aber das Problem ist, dann hast du halt auch ganz viele Leute dabei, die es vielleicht fürs Geld machen und dann eben keine Ethik an den Tag legen und sagen, dieses Spiel ist das Geilste, was ich je gespielt habe. Ist Rotze. Du hast Geld dafür bekommen von der Firma oder vom Entwickler. Und dann hast du Leute, die leichter beeinflussbar sind oder die nicht mal sich 2-3 Meinungen parallel noch einholen. Und dann hast du so einen Mist. Genauso wie mit den Filmtrailern. Ist auch passiert, weil die Leute einfach keine Lust mehr haben, Sachen zu entdecken. Filmtrailer sagen mittlerweile den Anfang, die Mitte und das Ende des Films im Trailer voraus. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und dann kommen so kleine Indie-Filmstudios und die machen es dann wieder. Die machen wieder interessante Sachen, wo du einen Trailer hast, der geht 20 Sekunden und ich frage mich am Ende, was ich da überhaupt gesehen habe. Und dann bin ich heiß auf den Film. Das funktioniert aber bei den meisten Leuten nicht mehr. Und das ist wieder eine wirtschaftliche Entscheidung, dann eben denen das vorzukauen, weil das wollen die Leute ja anscheinend leider. Und da muss man eben, wie Chris, sich das gezielter aussuchen oder die Ohren zumachen und die Augen und sagen, ich möchte das jetzt nicht mehr, ich kann es ja bis zu einem gewissen Grad noch blocken.
Das ist eh krass, wenn du dir die Filme der 90er anguckst und die heutigen. Alleine wie krass schnell heutzutage die Trailer geschnitten sind und Aufmerksamkeitsspanne muss ja so hoch gehalten werden. Da kann kein ruhiger Schwenk mal rein oder so. Dann schalten die Leute. Das ist krass.
Also solche langsamen Trailer hast du teilweise wirklich nur noch bei wenigen ausgewählten Filmen letztendlich. Also Dune oder Blade Runner sind da so ein Beispiel, seltsamerweise vom selben Regisseur. Aber Trailer werden ja teilweise ja gar nicht von dem Regisseur gemacht, sondern es ist ja manchmal eine andere Firma dafür zuständig, ein anderes Team, was dann die Trailer zusammenbaut. Es gab ja sogar Trailer, wo dann selbst der Regisseur am Ende gesagt hat, der hat sich entschuldigt für diesen Trailer, weil dieser Trailer einfach beschissen war oder Spoiler rausgehauen hat, die für den Film, also nur um zwei Beispiele zu nennen, Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock, die Enterprise explodiert. Was wird im Trailer gezeigt? Eine explodierende Enterprise. Also, ne, Nummer eins. Oder der Terminator-Film, ich weiß nicht, Genesis war das, genau, der den Twist des ganzen Filmes im Trailer zeigt.
Ja.
Bescheuert.
Wo man sich dann denkt, A, warum hat die Person sich das überhaupt ausgedacht? Und B, gibt's da niemand, der das nochmal gegenkontrolliert, der dann sagt, oder der Regisseur dann gegenguckt und sagt, hey, hört mal, du haust gerade den ganzen Film durch. Ja,
ist leider so. Mitspracherecht hat er, das ist halt die Frage manchmal, ja. Ne? Das ist halt leider ganz oft so, ne, dass die dann eine Auftragsarbeit abliefern und vielleicht ist es noch bis zu einem gewissen Grad ein Herzensprojekt, aber wenn das Studio dann sagt, nein, wir müssen den Leuten das jetzt vorkauen, wenn nicht die Enterprise explodiert, guckt das keiner. So,
ja, vielleicht, ich sag mal, bei dem Star Trek-Film könnte man ja vielleicht meinen, ah, wir packen das mal rein und dann sind die Leute total neugierig, was da passiert. Aber eine andere Sache bei Trailern zum Beispiel, erinnert euch mal an die ersten Trailer, die auf Songs abgemischt waren. Besonders wenn eine Waffe abgefeuert wurde und das passte irgendwie zu Trommelschlägen oder so von einem gewissen Song. Da haben wir damals, da weiß ich noch, Chris, da haben wir uns einen Trailer ein paar Mal angeguckt, weil wir gesagt haben, boah, wie geil ist das eigentlich abgemischt gewesen. Und jetzt mittlerweile gibt es keinen einzigen Trailer mehr, wo nicht irgendeine abgefeuerte Waffe in den Song reingewurstet wird.
Einer hat's gemacht, es war gut und dann haben die ganzen Leute, die keinen kreativen Knochen in sich besitzen, gesagt, das kopieren wir jetzt, bis wir kotzen müssen. Und wisst ihr, wo das auch noch so war? Das fällt einem immer dann auf, wenn es einer mal wirklich irgendwie in so einer kleinen Dokumentation aufarbeitet und dann wird es einem so richtig bewusst. Hans Zimmers Inception-Horn. Nach dem Inception-Trailer. Jeder Film, der irgendwie besondere Schwere oder Dramatik in die Szene pressen musste, dann kam dieses Nebelhorn. Das hat super geil Inception funktioniert, hat auch thematisch gepasst irgendwie, ne? Und danach hat's jeder gemacht, ob es gepasst hat oder nicht. Scheißegal.
Hauptsache,
gib ihm, ne?
ja. Das ist, aber um den Sprung so gesehen zu den Videospielen wieder zu schaffen, die Videospieltrailer sind ja im Grunde ja nicht viel anders als Filmtrailer. Die zeigen teilweise auch schon irgendwelche Levels und Szenen, wo man sich denkt, warum hast du das nur gezeigt? Und auch da gibt es sehr wenig Spieletrailer, wo ich sage, das ist cool.
Ich muss mal kurz eingreifen. Ad hoc könnte ich dir jetzt keinen Videospieltrailer sagen. GTA 6 weil er besonders mir. Ich wüsste jetzt Video, der einfach bei so hängen geblieben ist, dass ich sagen könnte, oh, der war gut oder und das ist vorgefallen.
Da habe ich auch direkt einen
also, Kopf. Zum Beispiel finde ich die um wieder irgendwie auf Mass Effect zurückzukommen, die Mass Effect Trailer zum Beispiel, sind alle aufgebaut worden wie Kinofilm-Trailer, weil im Grunde war der schon fast ein Film, was man da gespielt hat.
Die habe ich wahrscheinlich gar nicht so
gesehen. Hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, die waren alle großartig. Das sind aber meistens dann auch Spiele, die dann tatsächlich mit viel Videosequenzen geizen können. Spiele, die darauf mehr oder minder fast komplett verzichten, können natürlich keinen cineastischen Trailer aufbauen. Oder die hauen irgendeinen Render-Trailer raus, was dann sowieso nicht das aktuelle Produkt zeigt. Carsten nickt schon.
Ja, Carsten ist schon heiß.
Dann hau mal raus, Carsten. Ich sehe schon, du schwitzt schon.
Genau, das ist die Farbe. Wo heute ist ja blau bei mir. Ja. Ja, genau. Und zwar einer der Trailer, die bei mir im Gedächtnis rent-free lebt quasi, ist der gerenderte Trailer zu Dead Island. Das ist ein Meisterwerk, was nichts, aber auch gar nichts mit dem Spiel, was danach rausgekommen ist, zu tun hat. Und dieser Trailer ist so geil, dass ich das Spiel danach wirklich unbedingt haben wollte. Und ich war so bitter enttäuscht, weil sie diese Dramatik dieses Trailers nicht mal ansatzweise auch nur eine Sekunde in dem Spiel irgendwo auftaucht. Da ist so eine kognitive Dissonanz zwischen diesen beiden Medien irgendwie. Da frage ich mich bis heute, welcher geniale Mensch hat diesen Kurzfilm gemacht?
Ja.
Und warum haben die das, du kannst ja diese Szene tatsächlich dann im Spiel einmal kurz finden, in diesem ich weiß nicht, diesen Trailer kann ich ja kurz beschreiben. Kennt ihr den alle?
Ich glaube, es wurde gesprochen. Haben sie bei Game Tour auch gezeigt, ne? Den Vergleich, Chris, oder?
Genau, diese Szene, die rückwärts abläuft, also ein Mädchen quasi, was quasi in der Blutlache liegt, wird dann zurück in Zeitlupe in ein Hotelzimmer gezogen, durch die Scheibe, und dann sieht man halt, wie die Eltern versuchen, gegen Zombies die Tür zu verbarrikadieren und so weiter und so fort. Mhm. Dramatisch, super geil, auch von dem Feature, dass das Ganze rückwärts abläuft, super cool. Hat aber, wie gesagt, das eigentliche Spiel ist einfach ein strunzdoofes Spiel, wo du Zombies klopfst. Da ist nicht eine Szene, wo ich sage, oh Gott, der Charakter ist gerade gestorben, sondern wo ist das nächste Paddel, womit ich irgendjemanden kaputt hauen kann? Das war halt, hat absolut von dem Gefühl her nichts damit zu tun gehabt.
Wobei ich auch sowieso die Entscheidung immer schlecht finde, wenn du ein Spiel präsentierst, Render-Trailer rauszuhauen, sagen, das ist der neue geile heiße Scheiß, und du siehst nichts vom eigentlichen Spiel.
World Premiere.
Ja, World Premiere. Deswegen zum Beispiel bin ich auch
ja, gut, jetzt gehen natürlich
noch bei dem neuen Spiel von Dingens, Naughty Dog. Weil der Trailer an sich, der sah schon gut aus. Die Musik war klasse da drin, und die ganze Optik, diese 80er, 90er Mischung im Science-Fiction-Bereich, ich sag nur Adidas-Schuhe und Porsche-Raumschiff. Das war schon cool, war auch, ne, aber es hat mir nichts vom Spiel gezeigt, und garantiert ist das hochauflösende, also gerenderte Ingame-Grafik gewesen, aber es hat einfach nichts gezeigt, was mir das Spiel bieten würde.
Wie hieß dieses Spiel? Da haben die in den letzten 2-3 Jahren mal Trailer rausgebracht. Die Trailer waren doch ziemlich cool. Jetzt so ein paar Dinge kommen dann doch auf. auch so ein Weltraumspiel, da ist auch so eine komische Figur, sieht aus wie ein Schwein und so. Boah, ey.
Beyond Good and Evil 2 von Ubisoft. Genau,
der Trailer sah super aus. 5000
Jahren entwickelt wird.
Genau.
Das sah wirklich super aus, ja. Aber hat auch wahrscheinlich gar nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun gehabt.
Ich befürchte es auch.
Ja. Deswegen, also ich mag Spiele-Trailer, die dann alle Ingame-Sachen zeigen, sei es Ingame-Cutscenes oder sowas. Und ein bisschen vom Spiel her, aber rein auf Render rausgehen und sagen, hey, hier, das ist der neue geile heiße Scheiß, und dann siehst du die ersten Spielszenen, denkst du,
weiß nicht. Aber schließe immer das Thema Trailer und Erwartungen und wie das letztendliche Spiel aussieht, möchte ich mit einer kleinen Beispielanekdote abschließen.
Ja.
Intro Trailer World of Warcraft. Wie
kannst du jedes Blizzard-Spiel,
genau, jedes Jahr.
Geil ist dieser Einstieg, und dann
Comic-Grafik.
Ey, ich sag dir, das Adrenalin steht dir bis in die Haarspitzen, und dann kommst du in den Charaktereinstellungsmenü und siehst diesen Haufen Knete. Aber weißt du, was ich meine? Haufen
Knete, das macht, ich habe gerade gesagt, mir ist nicht eingefallen, wie es aussieht, diese Grafik, aber es sieht wirklich aus ein bisschen wie
Knete. Also, diesem Trailer, da der Zwerg die Axt schwingt und so, das ist schon so.
Ja, an dem Schnee, da steht, merkte der Eis, das Schnee da ganz leicht, der Magier da mit dem Schaf und den ganzen Kram da. Ja, ich habe den jetzt auch voll vor Augen. Richtig wahnsinnig gut, sei es Bild, sei es Ton, die Musik, die dabei ist. Wahnsinnige Qualität, und dann startest du das Spiel, und dann hast du da, wie du so schön gesagt hast, Knetmännchen-Grafik.
In den Social Media.
Gut, im Spiel seiner Zeit. Ich weiß nicht,
ja, natürlich, ist ja schon, natürlich.
Ne, Ewigkeiten her, aber.
Wir waren ja damals noch nicht mal böse, dass es so aussah, sondern du warst ja trotzdem begeistert, aber der Unterschied zwischen Render-Thematik und dem war schon hart. Wer auch ziemlich guten Cut gemacht hat, aus Spielgrafik und Render-Videos, war die Diablo-Reihe bis Diablo 3. Also, ich fand Diablo 2 hat für mich, obwohl die Grafik auch relativ reduziert war.
Zweckmäßig.
Ja, genau. Ich mochte es ja immer gerne mit diesen prozedural generiert.
Ja, prozedural war es nicht, es war aber so ein bisschen zufällig angelehnt, genau.
Ja, genau, das mochte ich super gerne. Und die Cutscenes waren einfach super in dem Spiel.
Ja.
Richtig Stimmung gemacht.
Ja, ja. Ja gut, das war halt zu der Zeit, wo man dann noch in Spielen ja dann teilweise auch noch Videosequenzen mit den echten Schauspielern, also nicht da jetzt, aber Spiele mit echten Schauspielern hattest, da waren die noch nicht so, dass in-game alles mögliche erzählt worden. Da gab es ja sehr wenige Spiele, die das gemacht haben. Dazu zählt ja eigentlich Metal Gear Solid, ist so der Pionier gewesen, das komplette Spiel in Spielgrafik zu erzählen mit Videosequenzen, die man auch im Fernsehen oder im Kino gesehen hätte. Alles dann mit ziemlicher Pixelgrafik, weil die Figuren sahen trotzdem sehr bescheiden aus.
Aber das war noch gut eingefasst.
Das war auch bahnbrechend. Also du hast dir das angeguckt, hast dir trotzdem gedacht, boah, wie gut sieht das eigentlich aus? Auch wenn das eigentlich scheiße aussah. Aber für damalige Verhältnisse war es super. Und Render-Videos waren dann halt immer gutes Mittel, dann halt die Story auch weiter zu erzählen. Es gab ja oft genug Spiele, wo dann zwischen den Missionen halt so kleine Render-Videos waren, die dann alle nicht in der Qualität von Blizzard, klar, keine Frage, aber die dann in diesen Videos dann halt ein bisschen was von der Story erzählt haben. Bis irgendwann mal 3D den Einzug gefunden hat und dann waren es halt...
Nichts Schlimmeres als Spiele, wo die Grafik sowieso schon so mäßig ist. Ubisoft macht das super gerne mittlerweile. Und dann werden die Storys in so einer Ego-Perspektive auf den anderen Charakter erzählt. Der andere Charakter sieht aus wie ein Pfund Gehacktes. Da passt einfach gar nichts. Weder Mimik noch irgendwas. Boah, du denkst einfach nur, boah, bitte nicht. Kann ich irgendwie weiterklicken? Ich habe gar keinen Bock, mir zuzuhören.
Das ist übrigens der größte Immersionskiller bei solchen großen Spielen, wo man genau merkt, alle haben am Hauptcharakter gearbeitet, der sieht sowas von gut aus und dann siehst du alle Nebencharaktere und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und denkst, du spielst ein anderes Spiel und das haut mich so raus, weil ich denke, meine Güte, dann nehmt euch doch die Zeit, damit das alles wie aus einem Guss wird. Ja. Nein, der sieht halt aus wie aus einem Spiel drei Generationen weiter und der Rest pümpelt da irgendwie rum und hat irgendwie, weiß nicht, ist dreimal dasselbe Charaktermodell mit irgendwelchen Haarsträngen auf dem
Kopf. Hut ab, ganz für CD Projekt Red, bei denen sahen auch die NPCs wirklich hervorragend aus. Super. Ich kann nur halt von Cyberpunk und Witcher 3 erzählen, aber bei Cyberpunk war noch mal eine Stufe drauf, das heißt, da sahen die NPCs auch wirklich hervorragend aus. Ich glaube, du wolltest gerade Division erwähnen, ne?
Ja, bei Division 1 fand ich zum Beispiel die Immersion ganz geil. Du warst ja in dieser verschneiten Stadt, die ja auch super bedrückendes Feeling gemacht hat. Und ja, das ist ja ganz gut. Viel über Headset, über Funk gelaufen. Das heißt, du konntest auch bewusst zuhören. Nicht so ein GTA-Funk, wo du fährst und dann irgendwelche Story-Dinger da lesen musst, damit du einmal klar kannst, sondern du warst halt da und dann hast du richtig coole Funksprüche gehört und so. Während bei Division 2 du einfach kein NPC angucken konntest, weil diese Haare einfach so beschissen aussahen. Also,
Charaktere ist keine Stärke der Snowdrop-Engine. Zumindest nicht im Sommer, im Winter ja, weil da waren die Leute alle eingekleidet und haben meistens eine Mütze auf dem Kopf gehabt.
Ich wollte gerade sagen, man kann natürlich auch, wenn man weiß, dass man es nicht so gut darstellen kann, das Szenario anpassen, haben alle halt einen Mundschutz an oder irgendwelche Vermummung gegen Eis und Mützen und schon passt das wieder.
Ne? Oder Masken oder sowas, ja.
Das war halt bei Division 1 und Division, also ja, Charakterdesign ist nicht so die Stärke von dem Studio oder von der Engine vielleicht auch gewesen. Das macht's nicht. Wobei auch da muss man natürlich sagen, die ersten Trailer für Division waren ja, ich sage jetzt in Anführungszeichen, in-game. Heute wissen wir, dass das alles nachgerendert worden ist, damit es einfach besser aussah als das fertige Spiel. Weil das fertige Spiel, als es erschienen ist, hat schon ziemliche Unterschiede zu den Videos gezeigt, auch wenn es trotzdem wirklich verdammt gut ausgesehen hat für die damalige Zeit. Aber da ist halt auch wieder die Sache Ubisoft und wie sie alle heißen. Wenn ihr Game-Trailer zeigt, zeigt in-game.
Aber ehrlich ist
in-game. Die Leute wenigstens auch wieder das Ergebnis. Ja, ehrlich ist in-game. Was mir pauschal jetzt gerade einfällt, ehrlich ist in-game war tatsächlich Fallout 4, der Trailer, der da gezeigt worden ist. Das ist alles in-game gewesen. Du hast selbst auf Entfernung das Level of Detail der Bäume schon gesehen in diesem Film, in diesem Trailer, was exakt genauso war, wie es im Spiel letztendlich war. Das fand ich, war alles in-game, was da lief und fertig. Außer die Zeichentrickvideos.
Wisst ihr, welcher Spieletrailer einfach auch immer absurd gut aussah, aber genau das wieder gespielt hat, was du auch gespielt hast? Die ganzen Gran Turismo-Trailer. Das war.
Da kenne ich jetzt nicht so viele.
Ja, das war aber. Das Spiel sieht teilweise ja fast besser aus als die Trailer, wenn man das so will. Also, gerade Rennspiele, ich mache jetzt eigentlich immer relativ gut.
Ja gut, du musst aber auch keine organischen Elemente zeigen im Grunde, sondern ja, Autos und die Landschaft genau. Drumherum. Ja. Ich habe jetzt letztens ein Video ganz kurz nur von Nvidia gesehen, die wieder eine neue Grafikfeature rausgehauen haben. Da läuft die Kamera durch irgendeine Ortschaft und das sieht wirklich fotorealistisch aus. Also man könnte meinen, es ist wirklich abgefilmt live, aber es ist halt keine Menschenseele zu sehen. Und sobald irgendeine Person auftaucht, siehst du sofort, es ist nicht echt. Und Gran Turismo hat natürlich den riesen Vorteil, der Fahrer, der zu sehen ist, hat er, glaube ich, immer einen Helm auf, ja. Wenn er überhaupt zu sehen ist, weiß ich nicht. Und die Fans drumherum, die siehst du teilweise ja gar nicht, weil die einfach vorbeischlittern, wobei ich immer sagen muss, ich glaube, das war auf das erste Gran Turismo, was ich auf PlayStation 2 gesehen habe, da sahen die Leute am Rand sahen so gut aus, nur dass ich dann immer festgestellt habe, das sind gar keine 3D-Figuren, sondern Pappfiguren, aber das hat das Spiel so gut kaschiert, dass man das gar nicht gesehen hat. Also grafisch, finde ich, sind die Leute von den Gran Turismo-Spielen sowieso immer in dem Bereich vor allem sehr gut gewesen. Aber ja. Die würden jetzt keinen Ego-Shooter basteln zum Beispiel mit Hammer-Grafik. Glaube ich nicht.
Vor allen Dingen, ich finde, bei Rennspielen ist es so, wenn die physikalische Gegebenheit des Autos, wie es sich bewegt, wie es auf der Straße liegt, wie es halt beschleunigt, wenn das halt dich als Spieler wirklich überzeugt, weil also das menschliche Auge hat wirklich so eine Fähigkeit, du kannst durch deine Erfahrung als Mensch wissen, wenn etwas sich unrealistisch physikalisch verhält im Raum. Also wenn irgendein Auto in so einem Film, ne, in so einem Superheldenfilm, einer schmeißt so ein Auto durch die Gegend und das nicht wie so ein, sagt dein Hirn, nein, das muss mehr Gewicht haben, das funktioniert so nicht. Und wenn, besonders Rennspiele, Gran Turismo, wenn die es schaffen, dass ein Auto sich halt wirklich, ne, beim Bremsen geht das dann in die Stoßdämpfer rein und das wackelt und keine Ahnung was, ne, und legt sich in die Kurve und so. Das finde ich dann richtig geil, wie du gesagt hast. Das ist sehr mechanisch, aber das ist wirklich naturgetreu abgebildet, sodass du als Spieler dich dadurch auch bescheißen lässt.
Ja.
Weil es für dich einfach alles realistisch und plausibel wirkt. Und wobei Menschen, Uncanny Valley, ist halt schwierig. Wenn du die nicht richtig hinkriegst, dann ist die Immersion halt schon direkt kaputt.
Da muss ich tatsächlich sagen, die Immersion, was Thema Menschen angeht, war Final Fantasy Rebirth für mich ein ganz, ganz, ganz großes Brett. Wie die Geschichten erzählt haben, über die Charaktere, über die Interaktion und wie die Charaktere aussehen, das war schon großes Kino. Also auch mit NPCs und dies und jenes und also das war wirklich, wirklich stark gemacht halt im Spiel.
Sind aber keine echten Menschen. Sie versuchen ja keine echten Menschen darzustellen. Es sind ja schon proportional echte Menschen, aber es sind schon noch Anime-Charaktere.
Ja, wobei.
Bis zu einem gewissen Grad.
Ja, ne? Wobei also sie schon sehr, zumindest von der Mimik und gerade Gesichtsmimik, ultramenschlich rüberkommen. Also, das ist schon krass. Das ist schon.
Wobei das ja heutzutage ja auch kein. Gut, es gibt nur noch Studios, die können das ordentlich verkacken. Aber ja, es stimmt, die Final Fantasy-Figuren sind halt immer noch Anime-Figuren, vermenschlicht, sehen aber dafür natürlich wirklich verdammt gut aus, keine Frage.
Wobei, ich sage jetzt mal tiefer, das ist schon.
Ist eine Anime-Figur, vermenschlicht.
Ja.
Aber, deswegen, aber, also, ja gut, Cyberpunk ist, weiß nicht, das sind die Menschen ja manchmal ziemlich so seltsam aus mit ihren Anbauten und so weiter.
Ja.
Aber da finde ich zum Beispiel, um jetzt halt auf das Thema Mensch zu kommen, wie menschlich die Leute aussehen, fand ich, sind da teilweise ziemlich gut eingefangen gewesen. Was dann teilweise einfach nur gestört hat, ist, dass, ja, die NPCs sahen da wirklich hervorragend aus, aber die Haare wirken dann manchmal bei vielen einfach sehr seltsam. Gut, wenn du so eine Open World hast, ist das ein bisschen anders. Bei so Spielen wie jetzt Final Fantasy hat wahrscheinlich selbst der NPC, der hinten rechts in der Ecke steht, immer noch physikalisch korrekt wehendes Haar.
Richtig schöne Frise.
Genau, richtig schöne Frise, weil man sich dann einfach dann da die Zeit und die Möglichkeit nimmt. Aber ja, deswegen dauern Videospielproduktionen heutzutage auch so lange gegenüber früher und kosten so viele Millionen Euros.
Ich will wegen gar nicht der wissen, Haare.
Wie viel. Was? Wegen der Haare. Ja? Nicht nur wegen den Haaren, auch wegen den Poren, die man ich sag nur Uncharted 4 war das, glaube ich, wo Nathan Drake sogar Brusthaare hat. Allerdings, das muss man zugute sagen, es war dann die Figur, die in den Videosequenzen zu sehen gewesen ist, die Figur, die man dann gespielt hat, hat diese Brusthaare nicht gehabt. Aber auch da hat Naughty Dog immer wirklich sehr gut kaschiert beim Übergang zwischen Spielfigur und Videofigur. Du hast den Unterschied gesehen, ja. Spätestens bei Last of Us 2, finde ich, hast du den Übergang zwischen den Video- und den Spielfiguren nicht mehr gesehen.
Wobei das ja später dann auch noch mal quasi glatt gezogen worden ist. The Last of Us ist ja so ein Spiel, das hat ja fast GTA-Status erreicht, in dem es ja mittlerweile auf wie viele Konsolen remastered rausgekommen ist? PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5.
Ja, genau, das ist auf 3 Konsolen auch gewesen, ja.
Genau, und irgendwann haben sie es ja wirklich so gemacht, dass sie halt die Ingame-Modelle der Protagonisten sind dann wirklich genauso hoch detailliert und aufgelöst, wie es in den zwar immer noch ingehend Zwischensequenzen sind, aber da hatten sie halt im Moment natürlich mehr Rechenpower zur Verfügung, um die detailreicher darzustellen. Und irgendwie, ich glaube, in der PlayStation 5-Version ist es dann letztendlich so, dass es keinen Unterschied mehr gibt, wenn man ganz genau
hinguckt, weil sie einfach genug Ressourcen haben. Ich hab nämlich Last of Us 1 und 2 auch für PS4 Pro zwar gespielt, auf der PS5 habe ich es jetzt nicht getan, da habe ich nur die Uncharted-Reihe gespielt. Aber selbst bei PS4 Pro-Version war dieser Übergang schon gar nicht mehr wirklich sichtbar. Und beim letzten Uncharted-Spiel, wenn du dir die PS5-Upgrade dann noch dazu holst, du siehst den Unterschied wirklich, du musst wirklich genau hingucken, um den Unterschied zu sehen, der zur Ingame oder zur Videofigur wechselt. Aber ich glaube, wir sind jetzt abgeschweift vom eigentlichen Thema.
Also ich muss sagen, von wer heute nichts gelernt heute ist
Abschweifung.
Hat, ja, von Brusthaaren im Videospiel oder T-Rex, wie hieß das Ding?
T-Bones?
Teabagging.
Teabag, nicht T-Bone, Teabag, genau. Ja. T-Bone war ein Steak.
Ja, und oh Gott, das muss ich erstmal sacken
lassen. Du wirst nie wieder in einen Teebeutel eintauchen können.
Doch, da habe ich kein Problem mit. Du darfst nur nicht
zwei Hunde
nehmen. Ja, genau. Ja. Ich würde mal sagen, das war für den Part jetzt ganz unterhaltsam. Und das führen wir die Tage dann fort und nehmen euch dann auf Teil 2, wenn wir zum Thema Musik und CD-Bereich beim Saturn kommen. Wir haben heute nämlich keines unserer Themen durchgezogen. Eins möchte ich abhaken, Christopher. Da muss ich mal von meiner Liste schreiben. Thema Erfahrung. Ich kriege die ganzen Tage immer wieder eine Mail, City Skylines 2, jetzt im Angebot, jetzt kaufen, jetzt diesen, das. Hast du das eigentlich gespielt und oder gekauft?
Nein, habe ich nicht. Das liegt einfach daran, weil ich keine, ich habe mehr als genug Zeit in Teil 1 reingesteckt und ich habe kein Interesse an Teil 2. Und ich habe jetzt letztens noch einen Bericht darüber gelesen, der sagt, dass Teil 1 immer noch die bessere Simulation ist als Teil 2. Aber kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe da kein Interesse mehr an diesem Spiel. Liegt nicht daran, dass Teil 2 einen schlechten Start hatte. Ist bestimmt auch ein wirklich großartiges Spiel. Aber ich habe genug Stunden in den ersten Teil reingebuttert und werde das nicht mehr in den zweiten Teil was reinbuttern.
Deswegen, ja, das war die Frage, weil eigentlich sind das ja so Spiele, die wir immer sehr, sehr gerne mochten, weil man da einfach ein bisschen Zeit hat. Definitiv. Was mich bei City Skylines 1 so abgefuckt hat, ist, ich habe eine geile Stadt gehabt, habe ihn ein paar Wochen später wieder angemacht, irgendwelche Patches kamen, zack, Mods ging nicht, buff, Stadt im Arsch.
Naja.
Aber
ja,
gut, das ist ein anderes Thema nochmal, aber...
Ja.
Ja. Ach ja, schön. So, ihr Lieben, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch bei uns über die bekannten
Kanäle. Meldet uns bei der Polizei.
Genau. Meldet euch bei euch selber und uns bei euch, was?
Chris könnt ihr nur über postalisch erreichen, wisst ihr Bescheid. Oder Fax. Und ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten Start in den Tag, einen guten Abend oder wann wir auch immer euch auf den Ohren gerade erreichen.
Genau.
Tschüss.
Sinne. Ciao. Tschüss.
Warte mal, ich muss mal meine Frau abholen.
Ja, aber unabhängig davon haben wir jetzt gute Zeit gehabt.
Ja, ich fahre
jetzt los. Eine Stunde, 20 Minuten.
Tschüss. Das war sehr kurzweilig. Das war sehr angenehm heute Abend, wollte ich nur sagen.
Ja. Der geht aber nächste Woche erst raus.
Ja.
Der ist für nächste Woche halt gedacht. Dann.
Ja. Das war heute so richtig schön stammtischmäßig halt so.
Ja, aber zum Glück waren es alles Themen, die themenbezogen waren.
Es hat schon irgendwie dann noch gepasst, auch wenn es ein bisschen sprunghaft war,
ja, aber
irgendwie war es ganz
gut. Ja, ich finde halt sowieso, wir sollten einfach viel mehr auch mal einfach mal so ein bisschen Out-of-the-Box-Themen haben, wo man einfach mal sich ein bisschen treiben lässt, weil ich finde, immer irgendein Thema vorzubereiten und sich daran abzukauen, es ist halt auch, wir sehen uns ja auch nicht so häufig und regelmäßig. Und es gibt einfach mal Themen, da kann man einfach mal drüber schnacken. Und so ein bisschen nach dem Motto, alles, was ihr über Videospiele wissen wolltet, wir aber keine Antwort drauf haben, so, weißt du?
Oder auch nicht wissen wollt, ist egal.
Genau.
Genau. Fällt mir gerade noch ein, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das mal ein Thema wert wäre. Die Erwartung von Spielern an Videospiele oder besonders auch an deren Fortsetzung. Ich musste gerade, als du The Last of Us gesagt hast, darüber nachdenken.
Nicht spoilern, Dennis hat das noch nicht gespielt, der muss die Serie noch gucken.
Echt?
Teil 2 habe ich nicht. Ja, warte mal, stopp. Ganz kurz. Ja. Ich habe das erste Spiel gespielt, um mit der
Trolle. Wenn die Serie das gleiche macht wie das
Spiel. Ja, das wissen wir doch, ich habe den ersten Teil gespielt und dann irgendwie, mir hat keiner gesagt, dass die Trulla nicht gesehen werden kann von den Soldaten. Das hätte vieles einfacher gemacht. Und ich weiß irgendwie im zweiten Teil, ich glaube, der Typ stirbt relativ am Anfang, die ist lesbisch und irgendeiner stirbt wahrscheinlich ganz am Ende. Das ist das traurigste Spiel aller Zeiten. Keine Ahnung.
Genau, aber da wollte ich darauf hinaus, dass Leute dann sich so aufgeregt haben. Und ich hatte ja den Aufreger vorher natürlich mitbekommen, bevor ich den zweiten Teil gespielt hatte. Ich habe mich aber da auch verwehrt, um zu lesen, worum es wirklich ging. Ich habe nur gehört, dass die Leute außer sich waren vor Wut. Dann habe ich das Spiel gespielt, ich spoilere jetzt nicht. Und dann habe ich gedacht, Chapeau. Damit habe ich A, nicht gerechnet. Und B, ist es eine logische Konsequenz aus dem ersten Teil. Es ist logisch, dass das passiert. Es ist nicht irgendwie aus dem Hut gezaubert. Und ich dachte mir, ja. Und es tut weh und das soll es. Und das Spiel hat genau das erreicht. Und ich habe gedacht, und alle, die sich darüber aufgeregt haben, haben es nicht gecheckt. Die können es scheiße finden. Aber ich fand das so genial, dass sie einfach gesagt haben, das ist die Story.
Und das ist im Endeffekt auch die künstlerische Freiheit, die sich so ein Studio auch nehmen darf. Weil sie müssen nicht das bauen. Lass uns das nächste Mal als Thema machen. Ist eine gute Idee.
Genau. Was haben ja auch viele den Anspruch ja auch, dass sie eine Regisseure belästigen und denen sagen, hör mal, ich habe mir das aber anders vorgestellt, wie Avengers Endgame endet. Und dann sagt der Regisseur, genau. Ja, aber ich nicht. Das ist ja mein Film. Ja. Das ist genau das, was ich meine.
Da mach doch einen eigenen Film, du Ficker.
Ja, genau. Du musst es ja nicht gucken. Ja. Es ist genau, das ist das Problem, dass Leute denken, sie.
Ja, aber weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Kurz, um vorzugreifen, nehmen wir es nicht mal auf. Es ist aber auch das, was die Leute sich wünschen. Wie es weitergehen könnte. Ihre eigene, jetzt sind wir da bei der eigenen Thema Fantasie und sich das wünschen, was passiert und keine Ahnung, das ist halt das Thema. So, ihr Lieben, ich muss mal los, meine Frau abholen. Wünsche euch einen schönen Abend und wir quatschen morgen per Chat.
Genau,
bis dann.
Hat Spaß gemacht. Tschö.